Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kalt stellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Schalker Markt. Der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, Episode 12. Wie immer mit mir, Robert Gerda, Redakteur online bei Sky Sport und mit unserem Deko-Begleiter Nummer 1, kann man das sagen, Schalke-Insider,
der Edin Schlamann.
Ja, Edin Schlamann. Schlammi,
ja, moin.
Interessante Woche hinter dir.
Boah. Ey, Robert, ohne Quatsch, ne? Also ich meine, dafür mache ich diesen Job. Aber ich bin gestern Abend nach dem Spiel nach Hause gekommen und normalerweise sonntags, ne, mit den Kids, ich hatte gesagt, komm, wir machen Pizza. Ich habe es geschafft, eine Pizza zu machen und habe gesagt, nee, wir bestellen noch eine und bin in eine Badewanne und war um 8:30 im Bett. Ich war einfach, also die Woche hat echt geschlaucht. Aber wir haben im Wohnzimmer so einen Parkettboden und wenn ich on fire bin, also es gibt ja, ich habe ja keine Arbeitszeiten, keine festen, sondern ne, meine Familie weiß das auch. Das ist immer recht schwierig. Alle fragen mal, wie macht deine Familie das mit? Aber ich habe das Handy halt immer in der Hand. Ne? Deswegen habe ich auch so einen Knopf dran, damit ich das besser am Ohr halten kann. Aber wenn du dann merkst, okay, jetzt habe ich eine geile Spur und bei Dzeko hatte ich jetzt nun mal auch das Glück, das muss man ja ehrlich so sagen. Bei solchen Nummern ist es heutzutage eigentlich gar nicht mehr möglich, dass du alleine bis mit einer Info und die so lange halten kannst. Ne? Also wir haben ja es am Samstagabend gegen Hertha erst rausgehaben. Ich hatte die Info schon über den Tag und musste sie aber verfestigen und verfeinern. Das ist nicht ganz so einfach. Aber wenn du merkst, boah, ich bin alleine unterwegs und niemand anders hat's, das macht echt Spaß. Also das soll echt nicht doof klingen, aber das ist so, dafür machst du diesen Job. Ne? Also weil das heutzutage auch so selten ist, das ist schon ein cooles Gefühl. Und zu Hause, als ich dann rauskristallisierte, dass es doch nicht 50-50 ist, wie ich es am Anfang formuliert hatte, weil ich ehrlich gesagt, als ich gehört habe, was der FC Paris da bietet, habe ich gesagt, da haben wir keine Chance, ne, dass der hier hinkommt. Als ich dann gemerkt habe, oh, da funktioniert was, da ist mehr dran, da bin ich die ganze Zeit mit dem Handy am Ohr, wie so ein Tiger im Zoo, der so Hospitalismus hat, weißt du, der immer dieselbe Runde läuft. So bin ich hin und her gelaufen bei uns und die Kinder und meine Frau immer so um mich rum, weil die dann sich auch schon gemerkt haben, okay, der geht immer daher. Und deswegen gibt's bei uns im Wohnzimmer, glaube ich, jetzt die Dzeko-Furche. Und du merkst eigentlich, wenn du dann so richtig on fire bist, wenn du dich so reingebissen hast, so reingekrallt hast in so eine Geschichte, dann merkst du eigentlich auch gar nicht, wie die Zeit vergeht und wie viele Stunden du investiert hast. Dafür machst du den Job, ne? Also das gehört auch mit dazu, aber es ist schon cool. Und dann merkst du jetzt hinterher, es fällt dann so ein bisschen von einem ab. Also gestern Abend war dieser Anfangs-Dzeko-Hype vor mir geschlossen, hab nur gedacht, Gott sei Dank ist es vorbei, aber es war ein geiler Ritt.
Ja, bevor wir zu Dzeko kommen, was natürlich heute unser größtes Thema sein wird, wollen wir mal schauen, Dirk, bei dir hat sich unser Freund Nils nochmal gemeldet, unser netter Dauerläufer, mit einem, sollen wir dieses Update beschreiben?
Ja, also 9,03 Kilometer hat er geschafft, der Nils Müller. Liebe Grüße. 56 Minuten ist er gelaufen, hat 896 Kalorien verbraucht, wenn man den seinem Tracker glauben darf. Er hat gesagt, also er fand es schon nicht schlecht, aber wir haben ihn dann doch ein bisschen zu sehr gefordert und das Wochenende in Berlin. Deswegen hat er sich die letzte Viertelstunde im Garten angehört. Sein Vorschlag war jetzt 2 Stunden A2 Folgen die Woche zu machen, dann wird er fitter bleiben auch. Aber lieber Nils, da wird nichts raus. Da werden wir jetzt, wir wollen dich zum Ironman machen. Das heißt, du bist ja jetzt wahrscheinlich gerade bei Kilometer 2. Da folgen heute noch ein paar. Ich erwarte weitere Updates.
Ja, wunderbar. Dann machen wir den Nils mal richtig fit. Ja, also wir haben ja heute unfassbar viele Themen. Also neben Dzeko werden wir natürlich noch über Lautern, über das Spiel reden, was es bedeutet. Wir haben natürlich noch weitere Transfergeschichten, Abgänge, Zugänge und so weiter. Also da heute ist richtig, richtig Betrieb.
Robert, ich sehe ja hinter dir die Trikots, ne?
Ja.
hast du Vlogs drauf? Also ich habe tatsächlich, du hast welche, okay. Da, ich hab, der letzte Vlog, den ich auf dem Trikot habe, ist tatsächlich Gigi Nemec. Weil danach ich nicht mehr so das Feeling hatte, dass ein Vlog aufs Trikot musste. Also meine Kinder haben natürlich andere, die wollen Karaman, Silla und Co. drauf haben. Würdest du dir ein Dzeko-Trikot holen?
Ja, ich überlege die tatsächlich die ganze Zeit, ja.
Ach, guck mal, ja, geil.
Also es ist nämlich so, dass Dzeko, als er in Wolfsburg gespielt hat, fand ich den schon geil. Also ich muss sagen, also ich habe ja mit Wolfsburg nichts am Hut natürlich, aber ich fand den damals schon so extrem geil, wie der seine Tore gemacht hat. Und das ist halt ein absoluter Weltspieler und ich glaube, das ist halt, also den hast du diese Saison und vielleicht nächste Saison und das war's dann halt, glaube ich. Den dann auf dem Trikot zu haben, wäre schon cool. Das Problem ist, mir gefällt das Heimtrikot dieses Jahr nicht so ganz. Ich mag eher so ganz schlichte Trikots. Das vor 2 Jahren mit Felddienst, das war eins meiner All-Time-Favorite-Trikots. Aber vielleicht mache ich das Auswärtstrikot, das weiße. ich überlege tatsächlich die ganze Zeit, ich habe 3 Trikots, ich habe 1 von meinem All-Time-Favorite-Spieler, Schalke-Spieler Jefferson Farfan und die beiden, die ich im Hintergrund habe, das hier ist ein Jörg Böhme-Trikot.
Oh, und, das ist auch nicht schlecht.
Ja, und das hier, das habe ich mal geschenkt bekommen mit persönlicher Unterschrift, das ist ein Benny Höwedes-Trikot.
Okay, das lassen wir durchgehen. Mein Sohn meinte gestern, Papa, also ne, klar, Sohnemann hat natürlich ein Trikot, der will immer Silla haben. Ich hatte ihm aber schon gesagt, du, der Silla wird wahrscheinlich die Saison nicht auf dem Trikot bleiben. Von daher machen wir den Karaman drauf. Und das fand er schon richtig blöd. Jetzt hat er verstanden, warum ich ihm das geraten habe im Sommer. Und er will natürlich jetzt ein Dzeko-Trikot haben und hat gesagt, können wir an mein Erspartes gehen? Ich sagte, ja komm, Kindertrikots gibt's ja noch. Also es sind ja aktuell, ich glaube, L und XL Heimtrikots waren zuletzt zumindest online komplett ausverkauft. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Wenn du überlegst, also ich glaube, die Schalker waren schon gut vorbereitet, aber vielleicht jetzt auch nicht so mega gut. Also am Donnerstag waren 6.000 Vlogs, ne?
6.000, ja.
Am Freitagmittag dann ausverkauft, aber die Kindergrößen, die gibt es noch mit Dzeko Vlog. Die Frage ist halt, ne, pokerst du jetzt drauf, weil die Trikots ab dem Sommer ja richtig geil aussehen sollen, kommen wir nachher noch zu, pokerst du drauf, dass er noch ein Jahr dranhängt? Und dass du es dir dann im Sommer holst oder machst du es jetzt? Weil jetzt wirst du Probleme kriegen. Allein jetzt schon wegen des Tors, wenn jetzt der Flock wieder da ist, der ist ja zurzeit komplett ausverkauft, der wird, glaube ich, morgen oder übermorgen wieder eintreffen. Machst du es dann jetzt oder pokerst du, dass er noch ein Jahr bleibt? Weil ich glaube, sollte Schalke wirklich den Aufstieg schaffen und er merkt so, ach, das ist jetzt ein geiler Abgang, dann macht er im Sommer, macht er nicht weiter. Aber ich weiß es nicht. Also er hätte eine Option auf ein weiteres dann, ne?
Du glaubst, er würde bei Aufstieg aufhören?
Ich glaube schon. Also so wie ich den jetzt kennengelernt habe, ist es übrigens ein überragender Typ. Also wirklich so freundlich, höflich und nett, ruhig. Der kommt ganz, ganz angenehm rüber, was ich von so einem Spieler nicht unbedingt erwarte. Alle sagen, oh mein Gott, der ist halt Familienpapa, hat viele Kinder, das kommt bestimmt dann auch noch mit dazu. Aber es gibt auch ganz viele Jungs, die so viel erlebt haben und bei so großen Clubs gespielt haben, wo du mit Sicherheit noch mehr abgeschirmt wirst als bei Schalke 04. Also es ist, glaube ich, in den Ländern, wo er gespielt hat, klar, ist es üblich, dass so viele ihn abholen, ne? Also bei Schalke waren es jetzt, weiß ich nicht, 15 Fans am Flughafen. In der Türkei und in Italien ist das anders. Aber da kommst du, glaube ich, unter der Woche nicht zum Training hin. Aber dann so entspannt an die Sache ranzugehen und so und überhaupt keine Star-Allure nach außen zu haben, der hat sich bei allen Mitarbeitern vorgestellt, egal ob die eine Kamera gehalten haben oder ein Lämpchen. Ich durfte ja nach der PK noch ein kurzes 1:1 mit ihm machen. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, dass ich das machen darf. Das habe ich ein bisschen verpeilt. Und dann musste ich da ganz schnell alles aufbauen. Und ich dachte halt, mein Gott, der Junge hat ja heute richtig was zu tun. Und dann klappte das mit dem Stativ nicht. Da war ich auch ein bisschen fickrig irgendwie. Und dann guckt er mich an und sagt, mach ruhig, ich habe Zeit. Und da habe ich nur gedacht so, wow, was ein cooler Typ. Der strahlt tatsächlich sehr angenehm was aus. Und ich glaube, dass der dann auch das gut einschätzen kann, dass das vielleicht, das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, aber dass so ein Erfolg vielleicht wertiger ist als der x-te Meistertitel oder was auch immer, den der schon geholt hat. Sondern, ne?
Da würde ich gar nicht widersprechen. Trotzdem glaube ich einfach, dass wenn es mit dem Aufstieg klappt, und das ist noch Zukunftsmusik, er dann eigentlich ehrgeizig genug ist und, glaube ich, auch nochmal Bock hätte auf die Bundesliga. Ich glaube, das ist schon, weil, also sind wir mal ehrlich, wenn es ihm ums Geld ging, hätte er vor 5 Jahren aufgehört. Ja, also ich glaube, der kickt einfach noch gerne. Und wir werden nachher auch nochmal genauer da dazu kommen. Aber ich glaube, dass er 1 Jahr noch macht in der Bundesliga. Ich glaube, wenn Schalke nicht aufsteigen sollte, glaube ich, tut er sich nicht noch ein zweites Jahr wohl zweite Bundesliga an. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, Bundesliga, da glaube ich, reizt ihn auch nochmal zu zeigen, ey, ich kann auch mit 40 in der Bundesliga noch meine Tore machen.
Das würde ich jetzt tippen.
Ja. Lass uns aber mal der Reihe nach durchgehen.
Entschuldigung.
Naja, alles gut. Also muss ja nicht alles durchgeplant sein. Aber trotzdem, wie du vorher schon angedeutet hast, du warst ja der Erste, der das hatte. Vom ersten Gerücht bis zur PK, wie hast du diesen ganzen Hype wahrgenommen?
Also ich habe jetzt gestern auch unter einigen Posts auch gelegen, jetzt reicht's mal. Ich finde, es reicht gar nicht. Ich finde, das war einfach so toll. Also für mich natürlich auch jetzt als Reporter, ne? Ich habe das ja gerade schon mal erklärt, aber dieser Transfer tut der Liga so gut, ne? Der tut dem Verein so gut und der wird der Mannschaft auch so gut tun, der tut auch den Fans so gut. Endlich mal wieder der FC Schalke in allen Blättern auf Seite 1 mit so einer positiven Geschichte. Ich habe es am Anfang nicht ganz geglaubt. Als ich die erste Info bekommen habe, habe ich gedacht, alles klar. Aber ich habe gelernt, man geht jeder Info nach. Hinterher ärgerst du dich sonst. Das wird dann irgendwie bei solchen Namen, habe ich auch erst gedacht, da will mich einer veräppeln, aber meine Quelle war ziemlich gut. Dementsprechend habe ich der dann auch vertraut. Und als ich dann gemerkt habe, oh, da habe ich jetzt aber was losgetreten, dann geht natürlich so ein bisschen Kino im Kopf bei dir los. Ne? Dann musst du überlegen, wen haue ich jetzt an, wie versuche ich das jetzt noch zu verfestigen und wie komme ich an weitere Informationen, ohne dass das wer mitbekommt, ne, damit du es halten kannst, damit du es dann als Gesamtpaket präsentieren kannst. Und dann gab es natürlich auch Absprachen mit dem Sender, wie wir das am besten machen. Als dann einmal die Bombe gezündet war, da war natürlich, also das hat natürlich eine Welle geschlagen. Aber dann überlegst du ja schon in Berlin, ich habe eigentlich, glaube ich, 2 Stunden die Nacht geschlafen, weil du dann überlegst, so, wie komme ich jetzt an die nächsten Informationen? Ne? Wie real ist das? Wie realistisch ist das? Und was kann da noch alles mitkommen? Und da bist du ein bisschen aufgeregt wie so ein kleines Kind. Also man muss dann auch ein bisschen aufpassen. Ich musste bei mir auch aufpassen. Das hat jetzt nichts mit Fanboy zu tun, aber es macht dann einfach so Spaß, bei so einem Transfer mit dabei zu sein. Ne? Also ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, was soll jetzt dieser Hype? Also da war ich dann echt, da habe ich dann gedacht, meine Güte, ihr habt es einfach auch nicht verstanden. Ihr habt den Fußball nie geliebt. Oder ihr seid einfach neidisch, dass ihr diese Geschichte jetzt nicht miterleben dürft. Also ich bleibe dabei. Es ist wahrscheinlich der größte, wenn nicht sogar der größte Transfer der zweiten Liga, auch wenn der Mann 39 ist. Es ist einfach, wenn man überlegt, wo der überall gespielt hat, was der alles gemacht hat und dass ein Zweitliga-Club, der finanziell so angeschlagen ist, es schafft, so einen Star zu überzeugen, zu kommen, dann ist das eine mega Geschichte. Und dann ganz ehrlich, sorry, dafür arbeiten wir alle, dann muss die gemolken werden. Und wir haben es ja, glaube ich, auch gemacht. Wir haben es rund um die Uhr in allen Facetten, alle Geschichten, die dazu waren, haben wir ausgegraben. Und das gehört dann auch dazu. Ne? Also gestern zum Beispiel die Vorberichterstattung vor dem Zweitligaspieltag, die haben wir monothematisch Edin Dzeko gemacht. Das ist klar, dass dann die Fans von Elversberg, Paderborn und Bochum denken, ja, was wollt ihr denn? Aber ganz ehrlich, da müssen dann alle einmal durch, weil das überstrahlt nun mal alles und auch vollkommen zu Recht. Und dann kam irgendwann die Nachricht, ey, der hat zugesagt. Der hat zugesagt. Und der hat nicht zugesagt, weil Schalke ihm so ein geiles Paket geboten hat, sondern weil er so viele Leute, ich hatte total vergessen, dass ja auch Robin Gosens bei ihm in der Mannschaft spielt, Seo ihn angerufen hat, das war ja dann die Info auch, die mit auch ausschlaggebend war, dass der so viele Leute gefragt hat, die ihm gesagt haben, ey, das ist eine geile Entscheidung. Und dann kommt der, am Flughafen an und heißt ganz entspannt, macht, schreibt da noch Autogramme, ne? Ich hatte ja hier, Handy da, weil ne, einmal Querformat, einmal Hochformat für Social Media muss das heute alles gemacht werden. Und dann denkst du so, scheiße, wo kommt der hier raus? Ne, am Düsseldorfer Flughafen gibt es halt 8 verschiedene Türen. Eine Tür war für seinen Flug, aber kommt der da raus? Hat der Gepäck dabei? Ne, die Tür ist ja zu, du siehst es ja auch nicht. Das heißt, du stehst dann da die ganze Zeit, kriegst schon Krampf im Arm, weil er Handy in der einen, das Handy in der anderen, willst ja auch dann, weißt du nicht, der rennt dann sofort raus, du brauchst aber auch ja Bilder, Fotos auch noch. So, und dann kommt er raus und lässt sich erstmal Zeit, schreibt da Autogramme, macht Fotos. Ja, da bist du natürlich, ach geil, kann ich erstmal alle Bilder von allen Seiten machen und dann müssen die natürlich sofort nach München und so und überragend. Und dann sagt Schalke, ja, wir machen natürlich eine Pressekonferenz. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal eine Vorstellungspressekonferenz mit einem Spieler gab. Das war zu den Hochzeiten. Keine Ahnung, 6, 7 Jahre her, glaube ich. Ne?
Wenn du dich mal erinnerst, ich habe dich ja gefragt, bevor das feststand, ob die wohl eine Pressekonferenz machen, da meintest du so, ja, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, gab es also, nicht mehr. Ich habe es vergessen, ich habe es verdrängt. Das war, gab es das letzte Mal. Also ich meine, so, bei aller Liebe, aber machst du eine Pressekonferenz?
Hatten die bei Raula?
Ja, klar. Damals war das tatsächlich üblich, dass die zumindest einmal in der PK sich einmal vorgestellt haben. Aber da hat Schalke Champions League gespielt und so. Also bei Raul war er richtig groß, ne? Der ist ja noch in der Arena, hat dann einen Ball hochgehalten und so. Das war echt irre. Und das Geile ist, wir haben dann halt geplant, ne, wie machen wir es? Wir machen auf jeden Fall live. So, dann hieß es aber, ey, der war jetzt gerade noch draußen, hat den Ball hochgehalten, ne, und hat ein bisschen was gemacht. Jetzt musste er erst noch was essen. Die PK verzögert sich. Ich also in München angerufen, sagt, Leute, live verzögert sich. Wir machen auch dann erst noch Fotos. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir gehen live drauf, während wir rausgehen. Und dann bin ich neben ihm hergelaufen und er hat dann immer in die Kamera gewunken und sagte, hey, super Wetter aus Florenz mitgebracht und so. Und ich denke, was ist das denn für ein geiler Typ? Hat da alle Fotowünsche erfüllt, war völligst entspannt. Und dann kommt diese Pressekonferenz. Also entschuldige bitte, wie gut kann man eine Pressekonferenz machen?
Ja, also ich war auch sehr beeindruckt, also von allem eigentlich. Also ich habe das auch getwittert. Ich hab lang nicht mehr so eine perfekte Pressekonferenz gesehen. Also erstmal war ich mega geflasht, wie gut der Deutsch gesprochen hat, nachdem der ja hier 16 Jahre weg war oder wie lang. Ich meine, der ist, glaube ich, 2010 irgendwann gegangen, im Winter, also 15,5, 16, ja, weiß ich nicht. Und dann tut er so am Anfang noch so, ja, wenn es Deutsch nicht geht, dann wechsle ich auf Englisch. Und ich denke mir, ja gut, der wird die halbe PK jetzt auf Englisch machen. Und dann beantwortet der wirklich jede Frage, aber auch nicht mit Plattitüden und Phrasen, sondern wirklich mit Tiefgang und auch überlegt, was er sagen soll und so weiter. Und da wären wir tatsächlich auch schon bei Dat is geil. Ich meine, vieles von dem Ganzen hier ist Dat is geil, aber was für mich Dat is geil dieses Jahr, diese Woche ist, die Initiative ging von ihm aus. Also mal ganz ehrlich, wie geil ist das denn bitte? Also, dass ein Weltstar bei seinem Landsmann und wahrscheinlich wäre die Konstellation, wenn Katic und Muslic nicht hier wären, wahrscheinlich wäre die Konstellation auch, hätte auch nicht gepasst. Aber trotz allem, es gibt viele Landsleute und dass der dann anruft bei einem Zweitligisten, wie du sagst, einem Zweitligisten natürlich mit einem gewissen Renommee und einem vollen Stadion und allem drum und dran und vielen Fans, dass der anruft und sagt, ey, ich hätte Bock, wollen wir das irgendwie versuchen, finde ich tatsächlich überragend. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch irgendwie nicht so ganz geglaubt. Und ja, das passt so zu dieser ganzen Thematik. Ich weiß noch, wo du mir irgendwann geschrieben hast, die wollen Dzeko. Und dann habe ich ja zurückgeschrieben, Edin Dzeko, Fragezeichen. Ich habe ja zuerst gedacht, dass es ja irgendeinen anderen Dzeko gibt oder so. Ey, also wie gesagt, das hat mich auch komplett geflasht und diese ganze PK in perfektem Deutsch richtig gut runtermoderiert. 6-mal das Wort Brate gesagt, was ich auch total geil finde, natürlich.
Brate.
Brate. Und einfach einen super sympathischen Eindruck. Und ich glaube, das ist was, wo auch Fans von anderen Vereinen zustimmen würden. Also ich glaube, ich verstehe, dass denen der Hype dann auch ein bisschen auf den Senkel ging. Aber ich glaube, nicht einer hat die PK gesehen und sich gedacht, boah, was ist denn das für ein uncooler Bolzen? Also ich glaube, jeder hat das gesehen und sich gedacht, verdammt, wäre eigentlich geil, wenn der bei uns wäre.
Jeder PR-Berater saß da übrigens so und hat einfach nur Beifall geklatscht und hat sich gedacht, alles klar, alle Schalke-Fans lieben den jetzt schon, weil der einfach ja auch alles bedient hat, was du als Schalke-Fan hören willst. Ne? Dass es hier aus dem Herzen kam, er hat ja mal gesagt, hier habe ich was gefühlt, ich wollte gar kein Geld haben. Ich bringe meine Trikots selber mit und meine Schuhe und keine Ahnung was. Also, und ich kenne übrigens alle eure Lieblinge und habe die alle gefragt und die haben alle gesagt, ich soll das machen und alle Schalke-Fans so, ich liebe dich, ich will ein Kind von dir. Ja.
Ja, allein schon wie er angefangen hat, Seo hat gesagt, ich soll Glück auf sagen, also habe ich das gelernt und so weiter. Wie du auch gesagt hast, ich fand dann auch sehr sympathisch bei dem Video, das du vom Flughafen gedreht hast, da hat ihn ja dann der Pressesprecher von Schalke abgeholt. Und ich glaube, also die erste oder zweite Frage, hat man zumindest in deinem Video hören können, war ja auch, hast du deine Kinder noch sehen können? Also das zeigt auch, dass von Schalke da auch vieles richtig gemacht wurde, dass man eben auch auf diese menschliche Seite dann geachtet hat. Ja, rundrum einfach eine
Die waren
eine
gestern noch Sache. Im Stadion, ne? Die waren gestern noch hab im Stadion.
Habe ich gesehen, ja. Ja. Frau mit Kinder, ja. Alle im Dzeko-Vlog. Die haben
ja, klar.
Auf jeden Fall noch
den Kurs bekommen. Die haben noch gekriegt.
Aber so soll es ja auch sein. Und hat ja alles auch wunderbar funktioniert. Und weil du das vorher auch gesagt hast, was das für ein Typ ist, das ist, finde ich, so die einzige Gefahr, die man vielleicht hätte sehen können, dass man denkt, da kommt jetzt so ein Superstar und so weiter. Aber der hat ja nirgendwo hat man ja irgendwas gehört von wegen, dass seine Diva oder so. Und nee. Genauso habe ich den jetzt auch wahrgenommen. Teamplayer.
Also das habe ich tatsächlich auch gehört, dass der, wir haben ja darüber gesprochen, dass er mit einigen ehemaligen Größen auf Schalke unterwegs war. Da habe ich mal nachgefragt. Also die sagen auch, Alter, das ist so ein guter Charakter. Der wird der Kabine so viel geben. Es gibt übrigens bei dem Vorstellungsvideo eine Szene, wo er in die Kabine im PLZ kommt, also im Profileistungszentrum. Und du siehst so, die jungen Spieler gucken so rüber. Und wenn du in die Augen von denen guckst, dann denkst du nur so, die denken auch gerade, was geht denn hier gerade für einen Film ab? Darf ich wohl ein Selfie mit dem machen? Aber ey, das ist, und wenn du dann merkst, dass der Typ, der schon alles gewonnen hat, alles gesehen hat und mit 39 noch so fit ist, Gruß an Felix Magath, der übrigens im Interview gesagt hat, alle beschweren sich immer, ich bin der Schleifer Felix, aber von den ältesten Spielern der Liga habe ich ungefähr die Hälfte übrigens als Trainer gehabt, ne? Also ich glaube Hasebe und so, sind die nicht auch alle, ich meine schon.
Die waren auch, unter Magath, ja.
Naja, wenn du siehst, dass du so einen Profi hast, ne, also das habe ich tatsächlich auch mal über Ronaldo gehört, der ja auch noch im hohen Alter spielt. Also wenn du jemanden hast, der so professionell mit seinem Körper und mit dem Sport umgeht und auch, glaube ich, so bodenständig auch noch bleibt, wird eine Vorbildfunktion übernehmen. Und das bringt der Kabine dann ganz, ganz viel. Und wenn ich dann diese Kritiker höre, die, glaube ich, also ich glaube, einige wollten auch unbedingt dann mal was anderes machen, als zu sagen, Dzeko ist super. Die dann alle sagen, oh Gott, die gehen ja voll von ihrem Weg weg mit den jungen Spielern. Leute, also ich glaube, gab es nie eine Saison, wo der Durchlass von unten nach oben so groß war wie in dieser Saison. Klar, auch ein bisschen verletzungsbedingt, aber wenn du dir die Spieler anguckst, die alle eine Chance bekommen haben, also so viel gab es das noch nie. Und B, ganz ehrlich, es gibt einfach in der Jugend unten gerade nicht dieses Profil, was du da jetzt mit holst. Und im Endeffekt tut das ja dem ganzen Verein, der Mannschaft total gut. Das haben wir ja gestern auch gesehen. Der kommt rein und strahlt direkt was ganz anderes aus. Und mit dieser Spielweise, da kommen wir ja gleich noch drauf, leider müssen wir über das Sportliche auch sprechen, ist der fast perfekt. Der macht vorne die Bälle fest, der holt die so runter. Also die Art und Weise, wie der diesen Treffer vorbereitet gegen zwei Abwehrspieler, die direkt an ihm dran stehen und trotzdem behauptet der den Ball. Simon Terodde gestern super erklärt. Der nimmt den Ball oben mit der Brust an, ist ja gar kein Arm in der Nähe, und dreht sich dabei schon so rum und kommt unten auf dem Boden aus und weiß genau, wo der Ball ist und legt den da rein. Und du siehst ja auch, der Lauterer Torwart, der geht runter und man glaubt, der verneigt sich und denkt, jo, so macht man das. Das bringt dir so viel. Also jeder, der erzählt, das ist der falsche Weg, ganz ehrlich, der will einfach nur Aufmerksamkeit und hat nicht drüber nachgedacht, was dieser Transfer tatsächlich, was dahinter steckt.
Ja, hinzu kommt auch, wenn man sich gestern mal anschaut, also gestern die zwei Tore wurden vorbereitet von einem 18-Jährigen und einem 19-Jährigen.
Ja, aber egal. Vorbereitet.
Ich weiß, aber trotzdem.
Das war ein Befreiungsschlag von Valentovic.
Aber darum geht's mir nicht. Es zeigt nur, die sind ja trotzdem auf dem Platz. Und wenn du, ja, okay, wenn du siehst, wo saß Dzeko auf der Auswechselbank? Neben Valentovic. Hat man direkt vor Spielbeginn nochmal gesehen, wie die zwei sich unterhalten haben, wie die ein bisschen gescherzt haben. Da hast du auch einfach gemerkt, der ist sich auch nicht zu schade, mit einem 18-Jährigen zu sprechen, den kein Mensch kennt außerhalb von Schalke. Ja, sind wir mal ehrlich. Also, Mika Valentovic, super Entwicklung. Wenn du irgendeinen Holstein-Kiel-Fan fragst, wird's wahrscheinlich schon eng. Und trotzdem, der hat sich da Zeit genommen, hat mit dem geredet, hat mit dem gequatscht und so weiter. Und ich finde auch, natürlich kann man kritisieren, jeder hat hier das Recht auf freie Meinung.
Ja, klar.
Aber ich finde, zu kritisieren, ja, aber der ist ja schon so alt und mit dem kannst du kein Pressing machen. Das hat er ja selber auf der PK ja auch gesagt. Es geht ja nicht darum, wie viel man rennt, sondern wie man rennt. Und dass der Typ immer noch topfit ist, hat man ja gesehen. Und Ich verstehe das auch nicht, vor allem habe ich auch immer nicht ganz verstanden, das haben auch die Kollegen von Calcio Berlin auch schön rausgestellt, im Alter, da verliert man ja nicht Ausdauer, da verliert man ja eher Topspeed. Topspeed ist er vielleicht nicht mehr ganz so schnell, wie er vor 10 Jahren war, aber wenn er seinen Körper pflegt, kann der ja immer noch anlaufen und Sachen machen. Also das sehe ich halt überhaupt nicht. Und wie du sagst, dieses der Muslic, wenn man sich mal überlegt, wann hat er da von Philipp Hofmann geschwärmt? Das war irgendwann in der Hinrunde ganz zu Beginn, in Bochumer. Du hast halt einfach gemerkt, der Muslic braucht für sein System diesen Tank da im Sturm, den du hoch anspielen kannst, der das weiterverarbeiten kann. Und da würde ich behaupten, in den letzten 20 Jahren gab es keinen besseren Stürmer als Dzeko, der genau das kann. Und dieses Tor, du hast es gerade beschrieben, ich habe mir das jetzt gestern, glaube ich, 10-mal angeschaut, das ist wirklich pure Weltklasse. Der nimmt den mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich, der Ball tropft ihm genau in den Ding und haut den mit rechts in den Winkel. Der Jumpy, wie du sagst, der klebt an ihm, der kann das nicht besser verteidigen. Die Situation, wenn Dzeko nicht im Spiel ist, passiert überhaupt nichts. Null, gar nichts.
Das ist jetzt auch ein Fingerzeig für die nächsten Spiele. Also ich glaube, das war jetzt auch ganz wichtig, dass der sofort getroffen hat, weil das, ich glaube, das auch nochmal bei dem Gegner mehr auslöst. Ne? Viele werden ja auch gesagt, na komm, die Schalker, lass sie mal da den alten Opa holen. Und dann zeigt er direkt, der kommt rein und zeigt direkt, warum sie ihn geholt haben. Und ich sag mal so, wenn das ein bisschen eher passiert wäre, ich glaube, es wäre auch noch mehr passiert im Spiel. Aber du musst ihn halt auch füttern. Aber ich finde das halt einfach, du merkst, was der auslösen kann. Und das ist einfach ein bomben-mega geiler Transfer. Egal, was alle anderen sagen. Ich bleibe dabei. Jeder, der das kritisiert, wollte einfach nur mal was anderes sagen im Vorfeld.
Ja, also ich stimme dazu 100% zu. Man hat es auch zum Beispiel gesehen bei Thorsten Lieberknecht im Vorfeld auf der PK, wo er auch so ein bisschen gesagt hat, ja, wir können ja keine Bilder zeigen im Schalke-Trikot, da werden wir was zeigen aus dem Florenz-Trikot. So ein bisschen so mit Augenzwinkern, da hat er ja nichts gerissen. Ja, ich glaube, die anderen Clubs, die werden jetzt genau dieses Tor zeigen und sagen, ja, verteidig du das mal besser. Da sage ich auch viel Glück.
Ich glaube halt, du musst bei solchen Sachen muss man auch immer schauen. Also das hatten wir ja in der letzten Folge auch, ne, seine Werte in den Stationen davor. Es ist immer so, das siehst du ja ganz häufig, dass Spieler unter bestimmten Trainern oder in bestimmten Vereinen einfach funktionieren oder auch nicht. Nur weil er jetzt in Florenz nicht so genetzt hat, heißt das nicht, dass der da seine Klasse verloren hat. Das ist bestimmt nicht Edin Dzeko von vor 10 Jahren. Aber es ist auch so, es muss halt immer vom Umfeld her passen. Du musst dich da wohlfühlen und so weiter. Und da kommen so viele Faktoren da rein. Und das siehst du ja ganz häufig, haben wir ja auch ganz schon häufig gehabt, dass Spieler von Schalke weggegangen sind, die hier nicht funktioniert haben und die dann woanders funktionieren. Also von daher, er hat jetzt erst ein Tor gemacht. Ich glaube aber, man sieht jetzt schon, was er der Mannschaft vor allem geben kann. Und dieser Hype, ganz ehrlich, das nimmst du ja auch gerne mit. Und diese Trikotverkäufe, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal, haben wir das nochmal gesondert oder sollen wir das jetzt kurz besprechen?
Ja, hätte ich jetzt auch als Punkt noch. Also den ganzen Hype, 1200 Leute beim Fans beim Training, an dem Wochentag wohlgemerkt. An dem Wochentag.
Da bin ich abends in Bielefeld. Ich war ja eingeteilt als Bielefeld-Field-Reporter und aufgrund personeller Situation, der Jesko ist ja im Urlaub und so, konnte ich das nicht wegtauschen. Deswegen war ich nicht beim Training. Der Marlon war so lieb und war morgens da. Das muss man aber echt sagen. Schalke hat das alles super umgesetzt. Also ich kritisiere ja gerne und häufig den Verein für ganz viele Sachen, die sie irgendwie nicht so toll organisieren. Das haben sie super gemacht, haben sofort geschaltet, haben gesagt, ey Leute, morgen, auch wenn es vormittags war, aber du kannst jetzt, da kannst du jetzt auch wirklich nichts machen, die Spieler müssen im Rhythmus bleiben. Wir machen die Einheit, die eigentlich immer zu ist, zwei Tage vorm Spiel, die machen wir auf für euch. Und wir haben extra einen Pommeswagen dahingestellt, damit ihr alle was habt. Das fand ich super organisiert. Auch das direkt um 13:02 war ja die Verkündung des Transfers, 13:02 gab's den Dzeko-Flop, die armen Ladies im Fanshop, ne, die haben die Presse da. Das ist ja auch nicht, das geht ja auch nicht so flott, ne. Du musst ja mit dem Lineal gucken, dass das alles mittig ist und so. Und das dauert halt so 10, 15 Minuten, bis der Flop da drauf ist, weil die haben das ja alles frisch gepresst im wahrsten Sinne des Wortes. Als ich reinkam in den Fanshop, da waren unten die Schaufensterpuppen alle nackt, weil die halt noch budgetcoden mussten. Und, das war schon geil. Das muss man wirklich sagen. Und ich bin abends in Bielefeld gewesen und bin da von einem Offiziellen gefragt worden, wie viel waren beim Training? 1200, aber mehr passen auch nicht drauf. Ich sag, Kollege, das war ja noch gar nichts. Ich glaube, bei der Saisoneröffnung waren es viermal so viele. Was? Das konnten die alle gar nicht glauben. Also das nur mal, um so die Dimension mal zu beschreiben. Ne? Also abends vorher oder nachmittags vorher kündigst du an, wir machen morgen früh auf und dann kommen mal eben 1200. Absoluter Wahnsinn. Und auch bei der Beflockungsnummer, da kannst du mit Schalke jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Die mussten natürlich warten, bis das alles in trockenen Tüchern ist. Du kannst ja jetzt nicht alles vorbestellen. Das Problem ist, du hast eigentlich nur noch den vorhandenen Stock an Trikots. Du kannst ja jetzt nicht Trikots nachproduzieren. Das hatten wir jetzt ja schon in keine Ahnung wie viel Folgen, dass es fast ein halbes Jahr braucht, um Trikots nachzuproduzieren. Vor allem, weil du im Sommer ja neue machst. Das heißt, du kannst nur den Bestand nehmen, den du hast. Du wirst jetzt also nicht so extra verdienen, wie viele das sagen. Also diese 6000 Flocks sind ja nicht immer auf neue Trikots, zwar auch viele, aber viele auch auf bestehende Trikots draufgegangen. Das heißt, jetzt auszurechnen, wie viel man an einem Dzeko-Transfer von Trikots verdient, das ist gar nicht so wirklich möglich. Ne? Flock kostet, glaube ich, 12,95. Da gehen Warenkosten, Personaleinsatz von ab. Das Einzige, was man rechnen kann, die Trikots, auf denen du normalerweise im Sommer sitzen bleibst, weil du dann ja neue bringst, dann kannst du ja die alten Trikots meistens ein bisschen günstiger kaufen. Die werden sie vermutlich jetzt alle los.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wer kauft sich denn jetzt noch ein Trikot von der laufenden Saison? Das ist ja kaum mehr der Fall.
Genau. Aber
mit dem Dzeko-Hype gehen die
Hälfte dann machst du die Lager alles leer.
Genau, macht sie leer. Und also ich denke trotzdem, Frank Baumann hat das gestern noch bei Sky am Mikro gesagt, der ist vom Grundgehalt irgendwo in der Mitte, wahrscheinlich eher oben in der Mitte, aber trotzdem, das zeigt ja auch einfach, also Schalke wird, selbst wenn der Transfer sportlich nicht klappen sollte, was ich nicht glaube, ich glaube, das ist sportlich eine mega geile Verstärkung, finanziell wird sich dieser Transfer definitiv nicht negativ auswirken.
Ja. Nein, gut, und wenn du aufsteigst, dann kriegt er eine fette Aufstiegsprämie, die hat er dann auch verdient.
Dann aber dann hast du das Geld.
Dann kriegt auch Florenz eine dicke Aufstiegsprämie, aber dann hast du das Geld und das wird auch mit einkalkuliert sein. Ne? Also das ist schon total super. Ich hoffe, dass sie so clever sind. Ich weiß nicht, wie schnell sowas zu machen ist, aber du musst natürlich schauen, dass du irgendeinen anderen Fanartikel dir organisierst. Und wenn es ein T-Shirt ist oder so, ich hoffe, dass sie da so clever sind. Leider war das in der Vergangenheit häufiger auch mal nicht der Fall. Aber naja. Vielleicht auch für Kinder und Jugendliche mal was. Das ist ja mein Hauptkritikpunkt, dass sie da sind sie gerne mal ein bisschen nachlässig.
Dirk, ich hab mir mal die Zahlen angeschaut von Dzeko gegen Schalke. Was würdest du tippen? Wie viele Spiele hat er denn gegen Schalke gemacht? Mal tipp mal.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, also ich würde jetzt mal sagen 8 und hat wahrscheinlich 10 Mal getroffen. Ich fand's ganz geil. Also ihr wisst alle, ich mag gewisse Clubs nicht so ganz so gerne. Vor allem nicht die von irgendwelchen Großsponsoren hochgezogen wurden. Aber der VfL Wolfsburg war ausnahmsweise mal extrem lustig auf Social Media, hat Dzeko willkommen geheißen und hat ein Video gemacht nur mit den Toren gegen Schalke. Das waren, glaube ich, allein schon irgendwie 5 oder so. Ich weiß es nicht.
Also er hat 8 Spiele tatsächlich gemacht. 7 in der Liga, einen Pokal, hat 4 Siege und 3 Remis, plus ein Spiel gegen im Pokal, das war ein Sieg nach Elfmeterschießen, hat nie verloren gegen Schalke und hat 5 Tore und 3 Assists gemacht. Allerdings muss man zum Beispiel sagen, dass die ersten beiden Spiele, das waren in seiner ersten Saison, wo er noch nicht so die Nummer war, die man kannte, da wurde er jeweils nur ganz kurz eingesetzt und hat einen Assist dann gemacht. Zieht man diese beiden Spiele mal ab, wären es dann 6 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Also der hat schon gegen Schalke ganz gut geknipst und da hatte Wolfsburg dementsprechend dann auch Futter und hat dann gestern ja direkt dann weitergemacht, in der Arena noch ungeschlagen, logischerweise dann auch, wenn er überhaupt kein Spiel verloren hat. Hat immer schon gewusst, wo das Tor steht. Hat er auch gestern im Interview dann gesagt, man vergisst ja nicht, wie man Tore schießt. Und mega. Aber lass uns dann tatsächlich auch mal zum Sportlichen kommen. Weil zu Dzeko werden wir nachher noch, das wird uns ja immer mal wieder noch mal begleiten. Es sah lange sehr düster aus, sagen wir mal so. Dann kam Dzeko mit diesem Tor aus dem absoluten gar nichts. Und plötzlich machst du als Schalke dann noch das 2-2. Und mir kam das so ein bisschen vor wie das Derby damals in Dortmund. Wenn das Spiel 5 Minuten länger geht, glaube ich, wie du sagst, dann glaube ich, gewinnt Schalke das sogar noch. Bei dem 4-4 hatte ich damals denselben Eindruck. Wie hast du das Spiel gestern erlebt?
Also ich fand es ein bisschen besser als Hertha. Aber ich finde schon, also es fehlt mir dieses Selbstverständnis aus der Hinrunde. Also mir sind so ein paar Sachen sind mir irgendwie ein bisschen negativ aufgefallen. A, dass du nicht das Gefühl, oder dass ich ja schon auch gegen Hertha nicht das Gefühl hatte, dass die Mannschaft einen wirklichen Plan hat, wie gehen wir Lautern an, sondern, also Schalke hat gar nicht agiert, sondern nur reagiert, fand ich. Also Lautern hatte einfach einen super Tag auch, ne? Also für deren Verhältnisse, die sind auswärts echt schwach. Ich hatte vorher mit Simon Terodde gesprochen, der sagte zu mir, mach dir keine Sorgen, Lautern ist echt schwach auswärts. Die waren super vorbereitet und super eingestellt auf Schalke und das ist so ein bisschen das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, ne? Ist das Schalke-System geknackt? Die Schalker sind da für mich, in meinen Augen, egal wen du ansprichst, Trainer oder Spieler, tun das so ab nach dem Motto, nö, wir brauchen auch keinen Plan B. Ich finde, du merkst jetzt, wir brauchen einen Plan B, weil es lag nämlich auch am Ende der Hinrunde nicht am leeren Akku. Das merkst du in diesen ersten beiden Spielen. Die Mannschaften haben sich perfekt auf Schalke eingestellt und es fehlt dieses, ich hatte in der Hinrunde ganz häufig das Gefühl, boah, die Schalker stehen auf dem Platz und die wissen ganz genau, uns kann keiner was. Und genauso haben die auch gespielt. Und das Gefühl habe ich jetzt gar nicht mehr. Und was mir gestern aufgefallen ist in der Pressekonferenz danach, ich fand das so angenehm, dass Miron Muslic in der Hinrunde nicht ein einziges Mal das Thema Verletzungssorgen als Begründung genommen hat. Hat er immer gesagt, ist mir egal, wir jammern nicht, wir nehmen das hin. Klar, ist doof, aber wir nehmen es hin. Gestern hat er gesagt, ja, aber jetzt müssen wir, ne, wir müssen ja so häufig tauschen und so und das ist dann der Grund, dass das dann so aussieht. Da habe ich nur gedacht, wow, okay, die Nummer kannte ich gar nicht. Mir war das zu wenig, mir war das auch zu einfallslos. Der Gomez tat mir total leid, den haben sie einfach nur langen Ball, so mach mal. Hier, wir sind froh, wenn er hinten weg ist. Ich fand auch hinten unheimlich anfällig. Ne? Trainer hat ja auch den Porat total zu Recht links fertig gemacht. Ich fand, er hätte Kurucay direkt mitnehmen können. Ich fand den Kurucay gestern nämlich auch richtig schlecht. Ne? Also er hat natürlich den einen Kopfball in der ersten Halbzeit, aber den fand ich echt, boah. Also vielleicht tut es dem ganz gut, dass der mal nächste Woche raus ist. Ich weiß jetzt nicht, bei Sanchez habe ich immer Angst, dass es dann 2 Elfmeter gibt, aber ich fand es einfach gestern zu schwach. Und ich hab dir noch geschrieben, boah, was sind das für Kackecken? Was sind das für Kackecken? Und dann hast du eine so eine Ecke, eine richtig gute, genauso wie ich die haben will, und dann macht Timo Becker den nicht rein. Also Entschuldigung bitte, den musst du machen. Nimm dem Nikola Katic den Ball weg, das ist egal, ne? Wenn du da so frei stehst, dann setzt er den da, will den dann irgendwie durch die Erde köpfen. Den musst du machen. Hinterher muss man dann sagen, gut, fallen dann im Endeffekt beide Tore sogar nach Ecken. Aber warum servieren wir die Ecken nicht immer so? Ich bin total durchgedreht. Du hast 5 Ecken und 4 vom ersten Abwehrspieler rausgeköpft worden, weil die nicht auf den Elfmeterpunkt kommen, wo unsere großen Latten stehen. Also gerade wenn du spielerisch nichts drauf hast und es kommen einfach viel zu wenig Flanken rein. Bei Lautern hattest du immer das Gefühl, wenn die den Ball hatten, es wird gefährlich. Weil immer die Bälle reinkamen und drin stimmte für mich dann auch ganz häufig die Abstimmung nicht. Da sind ja ganz viele Sachen, da hat Schalke echt Glück gehabt, dass Lautern dann irgendwelche Bälle vertändelt hat oder gar nicht gedacht haben, oh, der kommt durch, der Ball.
Ja, ich sehe es zu Teilen wie du. Ich finde, dass du teilweise, also was mir fehlt, ist aktuell dieses, alle sagen immer, ja, Schalke ist mit Ball so schlecht. Ich finde, Schalke ist mit Ball die beste Mannschaft der zweiten Bundesliga, aber sie haben den Ball halt nie. Aber ich finde, immer wenn sie, also in der Hinrunde, nein, also ich will es kurz erklären, aber in der Hinrunde, wenn Schalke den Ball hat, dann ging es immer ratzfatz. Alle waren im Vollsprint und bam, 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 bam. Das hat auch Mölder gestern gesagt, wir müssen wieder mehr Fehlpässe spielen. Schalke muss wieder lernen, nach vorne zu spielen, aggressiv zu spielen und bam. Weil die Mannschaft in diesen kurzen Phasen, wo Schalke den Ball hat, war es immer gefährlich. Und Schalke hat immer auch es geschafft, aggressiv früh zu pressen. Und das fehlt aktuell. Das fehlt aktuell, das hat gegen die Hertha gefehlt. Und das hat gestern gegen Kaiserslautern auch gefehlt. Ich will mich jetzt tatsächlich, und bitte Armin Younes, verzeih mir, ich will mich auch nicht auf Armin Younes einschießen, aber ich glaube auch, dass du, wenn du mit Armin Younes in der Startformation spielst, dann ist es ein Geben und Nehmen. Mit Armin Younes hast du jemanden, der kreieren kann. Wir haben, bevor wir aufgezeichnet haben, hast du ja auch dieses Beispiel genannt, diesen Steckpass auf Timo Becker, den er da spielt. Super Pass, den spielt in der Mannschaft wahrscheinlich auch kein anderer. Aber das, was du damit kriegst, verlierst du an anderen Stellen. Armin Younes hat gestern in 66 Minuten 5 Sprints gehabt. 5! Das ist dann einfach für das Spiel, das Schalke spielen will, mit diesem aggressiven Pressing und draufgehen und hin und her, das ist dann einfach auch zu wenig. Der hat auch eine Höchstgeschwindigkeit von 27, irgendwas km/h gehabt. Und deswegen, als gestern auch Mustic auf der PK gefragt wurde, was für Spieler wünscht er sich denn noch? Dann hat er gemeint, er braucht Spieler, die schnell sind, die Intensität haben und die Intensität hochhalten können im offensiven Drittel. Und das ist halt Armin Younes nicht. Armin Younes ist für mich ein super Spieler für den Kader. Es steht 1-1 oder du liegst 0-1 hinten. 20 Minuten, du musst kreieren, kannst du Armin Younes reinschmeißen. Der Gegner ist schon ein bisschen müde und da kann der ein bisschen zaubern. Von Beginn an wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist das eine. Das, was ich dann gemerkt habe, da fehlt diese letzte Intensität im vorderen Drittel. Ja. Und das andere, und da hat Kollege natürlich recht, Mustic natürlich recht, unser Kader oder der Schalke-Kader kann vieles auffangen. Vitali Becker ist etwas, was Schalke nicht kompensieren kann. Es ist erschreckend, dass man das über den 20-Jährigen sagt, aber es ist halt einfach so.
Aber dass Finn Bora das nicht ansatzweise kann, das finde ich schon schwierig. Ne?
Ja, aber erzähl weiter. Aber ich finde, Finn Bora ist halt, der ist Rechtsfuß. Finn Bora ist auch jetzt nicht der geborene Schienenspieler. Er kommt eigentlich auch mehr aus dem Zentrum, kann halt die Schiene auch spielen, kann halt 6 Positionen spielen. Aber links tust du ihm da auch keinen Gefallen. Ich fand es zwar auch richtig, das halt auch mal anzusprechen. Ich glaube, du hast auch gemerkt, wie sauer Mustic war. Aber der Kerl hat mir halt auch leid getan. Ja, der spielt eine Position, die wahrscheinlich von den 6 Positionen, die er spielen kann, wahrscheinlich die Position ist, die am wenigsten gut spielen kann. Und das weiß der Gegner natürlich auch. Also spielen die natürlich diese ganzen Diagonalbälle. Und Vitali Becker, wir haben halt einen Linksverteidiger mit Vitali Becker und mit Anton Donko noch einen zweiten Linksfuß, aber das scheint halt nicht zu passen. Ja.
Nein. Und
das ist halt.
Ich glaube auch nicht, dass der noch so lange bleibt.
Aber du verstehst, was ich meine.
Ja, ja.
Und ich finde, du hast auch recht.
Ja.
Und wenn du dann halt bedenkst, dir ist kurz vor Spielbeginn Süller weggefallen. Du musstest Vitali Becker ersetzen. Du hast erstmals, Gantenbein ist ja auch weggefallen, da hast du mit Timo Becker gespielt. Also du hast schon wieder die halbe Abwehr ausgetauscht. Linker Wingback war neu, rechter Wingback war neu und der rechte Innenverteidiger war neu, der übrigens das richtig gut gemacht hat. Kurucay sehe ich wie du, vor allem das zweite Tor, lässt er sich viel zu leicht rausziehen.
Und dann schafft er es nicht, komplett durchzuziehen beim Sprint. Ne? Da musst du mal drauf achten. Der hört dann irgendwann auf, weil er merkt, ich kann nicht mehr. Also der war gestern auch also die Bälle hinten raus waren auch eine Katastrophe. Also den fand ich gestern.
Ja, dass er den Kopfball verliert gegen Bretagne, ja, mein Gott, kann passieren. Der Typ ist ein guter Kopfballspieler.
Der steht halt vor ihm, ne? Meistens ist es ja so, wenn du hinter einem stehst, aber da, also.
Ich hab aber trotzdem, Kopfballduell kann man mal verlieren, aber du hast auch, Edin Džeko hat danach bei Sky auch gesagt, das zweite Tor, das ist zu billig. Das war auch nicht nötig, so hoch zu pressen. Das ist jetzt nicht nur er, ja.
Das aber ist jetzt nicht das, nur das, da ist der Fehler vorher, finde ich. Da ist in der Box hast du eine Situation, Gomez wird angespielt und es stehen 2 Schalker direkt neben ihm und er kriegt es nicht hin, den Ball zu den beiden abtropfen zu lassen, sondern der geht dann zu einem Lauterer und dann. Aber gut, ich bleibe dabei. Also mir hat Kurucay nicht gefallen, Porat nicht gefallen und bei Younes unterstütze ich dich, aber du weißt ja, ich bin ja ein Younes-Freund grundsätzlich, aber ich sehe es wie du, von Beginn an bringt er nichts. Der muss bei Spielen, wo es nicht läuft, muss er die letzten 20 Minuten rein, wenn der Gegner müde ist und er einfach auch mal 2 Leute austanzen kann und dann den Steckpass spielt. Ne? Und ganz ehrlich, Timo Becker hatte gestern 2-mal die Chance, Schalke in Führung zu bringen. Ich finde nämlich auch bei diesem Steckpass, ist hinterher immer leicht gesagt, ne? Er will den natürlich zurücklegen, aber da steht irgendwie auch gar keiner. Ich finde das immer geil, wenn du aus so einem Winkel einfach volle Lotte draufzimmerst. Beim Handball, man darf es eigentlich nicht, werfen wir auch gerne mal am Ohr vorbei, sagt man. Der Torwart regt sich total auf, weil von 10 Bällen landen halt auch 2 in der Schnüss. Aber bei so einem Ding, da kann der Torwart meist nichts machen. Das sind die Tore, die dann so an ihm vorbeizischen, wo du siehst, der kriegt den Arm gar nicht so schnell hoch. Das erwarte ich in der Situation. Aber naja, egal.
Horat hat ja so auch ein Tor schon geschossen für Schalke gegen Fürth, weiß ich gar nicht. Also auch so ganz unmöglichen Winkel hat er den halt direkt aufs Tor gemacht.
Also ne, du löst die Situation und auch dieser Kopfball, also dann gehst du 1-0 in Führung und dann läuft das Spiel ganz anders. Ne? Und wir wollten ja nochmal über Gomis sprechen, den glaube ich auch alle, also das sind die Spieler, Porat, Kurucay, Younes, die ich eher ganz unten ansiedel von der Benotung als Christian Gomis, weil der Junge tut mir eigentlich nur leid. Der ist gekommen und da muss man wirklich sagen, das haben wir auch schon ganz häufig besprochen, der ist einfach von einem Niveau-Level gekommen, wenn man sich auch anschaut, wo der die letzten Jahre gespielt hat, der ist immer weiter in der Leiter nach oben. Dass der sofort funktioniert, habe ich nicht geglaubt. Sondern da war mir klar, der hat gute Ansätze. Ich weiß, warum Schalke den verpflichtet hat. Aber der sollte sofort funktionieren, hat sich dann sofort 2-mal verletzt. Und jetzt ist dann so, Silla ist nicht da und alle, ach komm, du machst das, du gehst jetzt da vorne rein und sollst Silla ersetzen und sollst das geil machen. Der ist unheimlich viel gerannt. Und ich fand das auch gut, dass er in diesen Situationen drin geblieben ist, die ich ganz unmöglich finde, wenn der Abwehrspieler diesen Ball so austänzelt, damit er ins Aus geht. Weißt du, so sperren. Da hat er sogar 2-mal noch den Ball geholt. Ich fand es eine entscheidende Szene in der ersten Halbzeit, die Felix Zweier, obwohl er eine super Sicht hatte, in meinen Augen sehr merkwürdig entschieden hat. Dieser Bodycheck von Jumpy gegen ihn an der Strafraumgrenze, kein Elfmeter, aber für mich eine klare gelbe Karte. Und dann ist Jumpy ab der, weiß ich nicht, 26. Minute vorbelastet. Das heißt, diese Zweikämpfe ab da haben einen ganz anderen Charakter. Mal ganz davon ab, dass das eine geile Freistoßposition ist. Ne? Also das fand ich schon mit entscheidend. Aber er hat jetzt keine glückliche Figur gemacht, aber jetzt Christian Gomis da in Grund und Boden zu kritisieren, finde ich an diesem Tag tatsächlich nicht richtig.
100%ige Zustimmung. Also ich finde auch, der hat gekämpft, der hat gemacht. Aber es ist halt auch nicht, da gab es einen Kommentar, das Tor von Dzeko, das macht der Gomis seine ganze Karriere nicht.
Ja, nee, natürlich nicht.
Aber das machen auch 99% aller anderen Stürmer nicht. Und das ist auch nicht sein Spiel. Sein Spiel ist, ihn steif schicken, nicht in hoch anspielen und so weiter. Und wie du vorher auch mal angedeutet hast, der wurde oft mal auf die Reise geschickt. Dann hast du gesehen, der rennt, hat auch Sprintduelle gewonnen. Aber der war halt gegen 3 Ochsen da hinten drin.
Ja, so wie
Schalke das auch hatte, haben die ja auch ihre Dreierkette. Und dann kommt da der kleine, schnelle Bimpf und soll dagegen die da was machen. Ja, das funktioniert halt nicht. Ich glaube, dass Gomis ob Dzeko rum, glaube ich, hätte ich übrigens bei Sylla auch gedacht, ob Dzeko rum sehr wohl funktionieren kann, dass das ein ganz gutes Duo werden kann. Und ich finde das viel, viel zu früh, den Kerl jetzt abzuschreiben, nach einem Spiel, wo er zum ersten Mal ja auch tatsächlich so im Sturmzentrum gespielt hat.
Wird natürlich jetzt erstmal auch eh wieder auf die Bank rücken. Ne? Dzeko in Bochum, glaube ich, wird es für eine Halbzeit reichen. Und danach dann beim Heimspiel gegen Dresden wird er von Beginn an spielen. So ist, glaube ich, der Plan. Und dann wird Gomis ja auch auf der Bank landen. Erstmal, weil dann Ljubicic wahrscheinlich vorne reinkommt. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Also ich glaube auch, ein Musa Sylla hätte das gestern nicht gut gemacht. Aber der hat andere Sorgen. Der muss jetzt nach Amerika, nach New York.
Ja. Bevor wir aber zu Sylla kommen, Dirk, das geht gar nicht. Dir ist doch was Stimmungsmäßiges in der Arena aufgefallen.
Oh ja, also das war gestern, es war ein Sonntagsspiel. Ne? Also du merkst halt auch, die Arena ist aufgewacht. Das erste Mal, also ich meine die Choreo, Hut ab, wieder mega geil. Aber die Arena ist das zweite Mal dann eigentlich richtig erst aufgewacht nach dem Tor von Dzeko. Und da war dann so Arena-Stimmung. Vorher, boah, also würde ich fast sagen, war es mit die schlechteste Stimmung nach Kiel, nach dem Kielheimspiel der Saison. Und das merkst du, das kann die Mannschaft nicht. Die Mannschaft braucht diese Unterstützung. Also wenn ich mal überlege, in Darmstadt gab es eine ganze Halbzeit keine Unterstützung aufgrund eines medizinischen Notfalls. Ganz dramatische Szenen. Das hat die Mannschaft überhaupt nicht verpackt. In Hertha gab es keine Stimmung. Das war die Mannschaft katastrophal unterwegs. Gestern gab es keinen Grund für keine Stimmung, aber es war halt ein Sonntagsspiel. Die Sonntagsspiele sind der Killer für Schalke 04, weil sie der Killer für die Stimmung sind. Es kommen ganz viele Leute von weit außerhalb. Es wird auch jetzt nicht so partymäßig unterwegs, ist man unterwegs wie am Wochenende, Freitag oder Samstag. diese Stimmung ist, also diese Ansetzung ist für Schalke ein Killer und fürs Spiel von Schalke auch.
Ja, und nur um klarzustellen, du meinst jetzt nicht tatsächlich die Nordkurve, sondern eher alles andere drumherum.
Ja gut, die Ultras machen ja generell, also es schwappt, es ist kein Gefühl. Du merkst, ganz viele sitzen und denken sich eigentlich, boah, Sonntag, was mache ich hier? Und morgen geht die Arbeit wieder los. Also für Schalke sind Sonntagsspiele in vielerlei Hinsicht ein Killer.
Ja, da hat man auch bei der Hertha gesehen, wie du auch vorher gesagt hast. Ich habe immer den Eindruck, dass Schalke mehr darunter leidet, wenn sie keinen Impuls vom Publikum bekommen als der andere Club, weil sie auch von dieser Intensität und von dieser Spannung leben.
Ja. Und du merkst halt auch, dass du so Spieler hast. Also wenn du so siehst, so wie Nikola Katic, Timo Becker, Vitali Becker auch, der war jetzt zwar nicht dabei, aber Vitali Becker, Valentovic, wie die das aufsaugen und dann quasi umwandeln. Und das war gestern einfach gar nicht vorhanden. Also das ist so vor sich hingeplätschert. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen mitbekommen hat, aber im Stadion war es so, da hättest du zwischendurch dich mit dem Mann vier Blöcke weiter unterhalten können.
Ja, schade, weil Schalke natürlich auch für was anderes bekannt ist und dann hinten raus haben ja dann die Fans auch gezeigt, wie es geht. Deswegen, na gut, wir wollen aber auch nicht zu kritisch sein mit den Fans, die ja insgesamt dieses Jahr absolut überragend sind. Also nicht nur wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, 25.000 waren in Berlin und generell meisten Auswärtsfans und so weiter und so weiter. So, jetzt kommen wir nochmal zu weiteren Transfers. Wir haben es ein paar Mal angesprochen. Süller ist nicht mehr da. Schalke hat es mittlerweile auch gestern schon offiziell bestätigt, dass er sich auf dem Weg zu einem anderen Verein befindet. Du hattest es ja vorab schon, er geht in die MLS. Nur ganz kurz, willst du uns nochmal die Daten sagen, die Zahlen und ob es auch sportlich ein Verlust ist aus deiner Sicht?
Ja, ich war tatsächlich erst ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Das passiert dann auch bei so einer Recherche. Ich wusste, dass er nach Amerika geht. Ich bin davon ausgegangen, dass es United DC ist, dem Club aus Washington, weil die im Sommer auch schon sehr interessiert an ihm waren. Aber ich war ein bisschen unsicher, deswegen bin ich dann erstmal auf MLS geschwenkt. Und Pletti hat dann rausgekriegt, dass es New York FC ist. Also es ist so, dass Musasila eine fixe Ablösesumme bringt von rund 5,7 Millionen Euro und dass dazu noch Bonuszahlungen kommen von rund 1 Million Euro. Wie realistisch die Bonuszahlungen sind, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Deswegen gehen wir jetzt erst einmal von rund 6 Millionen aus, würde ich sagen. Davon geht eine nicht unwesentliche Prozentzahl, sind auf jeden Fall über 10, an den FC Pau. Das ist ein vorheriger Verein, der hat eine Weiterverkaufsbeteiligung. Und es geht auch noch eine einstellige Prozentzahl, soweit ich weiß, an Musasila selbst, die er mit in seinen Vertrag hat einbauen lassen. Das heißt, Schalke muss, ich sag jetzt mal, knapp 20% der Ablöse weiterleiten, abführen an Silla und an seinen ehemaligen Club. Also es ist trotzdem ein guter Deal. Im Sommer wollten sie 7 Millionen für ihn haben. Das war kein Verein bereit zu zahlen. Man hat jetzt auch gemerkt, dass er war sehr bemüht, wirklich sehr bemüht. Ich fand ihn auch gar nicht, also obwohl er nicht so viele Tore geschossen hat, ich glaube, waren nur 4 dieses Jahr, ne? Oder diese Saison, fand ich trotzdem, hatte er schon Impact immer ins Spiel, weil er auch immer sehr bemüht war. Aber du merkst einfach, dass er in dieses Spiel nicht reinpasst. Ne? So ein bisschen wie auch der Gomez, hat er schon die Probleme, dass dieses hier, langer Ball, mach mal was. Das ist nicht der Spielstil von Musasila. Er hat damals auch, das muss man auch fairerweise sagen, als er zu Schalke gekommen ist, da war er ja schon so ein bisschen in einem Formtief und hat gesagt, er möchte diesen Verein nutzen, um wieder seine Form zu finden. Das ist jetzt ein Win-Win für alle Seiten. Ablösesumme damals waren 2,5 Millionen. Kannst du also sagen, hast du verdoppelt. Hat super geklappt in der ersten Saison, in der zweiten jetzt nicht mehr ganz so gut. Von daher ist das perfekt für alle Seiten. Jetzt kann er da in New York bei der, das ist diese City Group, ne? Nee, gar nicht. Doch, klar, ne? Ja, doch, ist City Group. Ja, ist City Group. Ich glaube, da verdient er ein sehr gutes Geld ist nur jetzt ziemlich eingeschneit. Habe ich gestern gesehen.
Ja. Wenn ich hier rausschaue, in München ist auch Schnee, also von daher.
Ja, gut. Also rundum, es ist einfach, es ist ein perfekter Deal für alle Seiten. Schalke wird ihn ersetzen und kann das Geld nutzen noch für einen weiteren Transfer. Also werden nicht alles einsetzen davon, weil sie ja auch schon einen kleinen Vorgriff hatten, aber das ist für alle Seiten das Beste.
Ja, Dirk, da gab es noch eine Frage von Leon Ziegenbein. Also wir machen hinten raus eh nochmal Fragen, aber weil es jetzt hier gerade sehr gut passt. Der hat auch gefragt, wie funktioniert denn das Ganze mit diesem Reinvestieren? Wie viel kann denn Schalke immer reinvestieren? Wie muss man das immer mit den Steuern und so weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Sagen wir jetzt 6 Millionen, davon kann Schalke wie viel reinvestieren? Also haben wir jetzt gesagt, lass uns 4,5 machen oder 5?
Genau, weil da ist ja schon abgezogen. Ne?
Genau. Und dann kann Schalke wie viel genau reinvestieren, theoretisch?
Also, es ist in jedem Vertrag, also der Berater kriegt ja auch noch was, darf man auch nicht vergessen. Ein Berater verdient immer an Verträgen, nur an Verträgen. Der Berater wird jetzt nicht durchweg bezahlt, sondern da geht auch noch was ab. Also im Endeffekt hinterher die Summe, die hinterher überbleibt für Schalke, die ist deutlich, deutlich geringer als das, was wir dann melden, ne, als Ablöse. Hinzu kommt ja auch noch die Pläne, die du hast als Verein, dann werden auch die Ablösen nicht immer. Also Schalke hat jetzt nicht morgen 5,7 auf dem Konto. In der Regel werden Ablösen in Tranchen bezahlt. Ne? Das heißt, du bekommst das gestückelt. Schalke zahlt aber auch meistens Ablöse für andere Vereine, auch in Tranchen oder halt in Bonuszahlungen. Ne? Beispiel Edin Dzeko. Weißt du, wenn wir aufsteigen, müssen wir Summe X im Sommer parat haben, weil die müssen wir dann an ihn und an seinen ehemaligen Club überweisen. Das heißt, das ist alles so eine kleine Jonglage. Das Geld, was du jetzt durch Sille eingenommen hast, da musst du jetzt gucken, okay, wir brauchen einen neuen Stürmer, dafür nehmen wir Summe X davon weg vom Kuchen. Dann brauchen wir vielleicht einen zweiten Spieler, nehmen Summe X weg vom Kuchen. Aber wir haben ja schon einen Vorgriff getätigt, das hat Frank Baumann ja auch gesagt, dass man im Sommer ein bisschen drüber war letztes Jahr mit der Verpflichtung von Christian Gomez. Da müssen wir vielleicht noch ein Loch stopfen. Also nehmen wir Summe X dann auch noch weg vom Kuchen und dann bleibt hinterher nichts mehr über. Aber also mit den 5,7 fix, abzüglich dann der ganzen Sachen hat Schalke echt einen guten Deal gemacht und kann damit sehr gut leben. Sie können bestimmt Transferlöcher stopfen und noch zwei Transfers davon finanzieren.
Ja, und für alle, die jetzt die fancy Wörter von Dirk mit Tranchen und bla nicht verstanden haben, das sind einfach Raten, ja? Also ja, okay, auf Deutsch sind das einfach Ratenzahlungen. Dirk ist hier etwas ins Französische abgeschweift.
Es tut mir leid.
Ja, alles gut. Dirk, ein Teil dieses Deals, wenn man jetzt mal Süller, also beziehungsweise Süller wird gehen, es wird ein Ersatz kommen. Haben wir da schon irgendwelche Namen? Sind wahrscheinlich die vorher schon im Gespräch waren. Ja. Marin Ljubicic war bei Union nicht im Kader.
War auch mein erster
auch noch, wäre ein anderer, ja. Wäre auch noch ein Thema. Wäre natürlich ein anderes Spielerprofil. Ich glaube auch zum Beispiel, sie brauchen ja jetzt auch nicht zwingend einen reinen Neuner, weil den haben sie ja jetzt in Dzeko schon. Hm. Vielleicht wird man sich da, aber wir haben jetzt noch nichts, wir gehen jetzt erst in die Recherche, weil es ganz frisch war, richtig?
Ja, also Ljubicic war auch mein erster Gedanke natürlich, als ich gesehen habe, der ist nicht im Kader. Unsere Informationen sind, dass die Vereine gesprochen haben, aber dass man finanziell nicht zusammengekommen ist. Also jetzt so mein Bauchgefühl würde sagen, ich würde auf Ljubicic 2, nennen wir den jetzt mal, auf Ljubicic 2 jetzt nicht mit voller Lotte gehen, weil wenn du Sille gehen lässt, na, also es hatte sich ja angedeutet, der hat ja die ganze Woche nur so plätscherweise trainiert, dementsprechend hatte ich das ja auch in meine Schalten da schon eingebaut, dann musst du ja einen in der Hinterhand haben, weil, ne, hast jetzt auch gesehen, mit Gomez kannst du eigentlich nicht ins Derby gehen. Vorne rein, auch wenn Dzeko eine Halbzeit spielen kann, sondern du brauchst ja eigentlich einen 1:1 Ersatz da vorne. Deswegen, ich glaube, dass sie schon einen Neuner holen. Aber ich glaube auch, dass Schalke jetzt keinen Fertigen holt, weil wenn du einen Ljubicic holst, der geht doch nicht freiwillig auf die Bank. Der setzt sich doch nicht, der kommt von Union und will spielen. Und du weißt, dass Dzeko ab Dresden von Beginn an spielen wird, dann wird derjenige auf der Bank sitzen. Und du brauchst ja jetzt einen, den du aufbaust. Und da bin ich dann jetzt eher dann schon bei einer Verpflichtung, die vielleicht auch ein bisschen so mit den Schalker Weg trägt. Also das müsste eigentlich ein junger Spieler sein mit Potenzial, aber ist natürlich auch schwierig im Winter zu bekommen. Das wäre eher so mein Bauchgefühl, ohne es zu wissen.
Ja, schauen wir mal an. Ljubicic 2 möglich. Damals, Erinnerungen werden wahr, an Seroberto 2. Bei Ljubicic 1, da ist ja Schalke schon deutlich weit. Ey, aber dieses Tor gegen was Stuttgart, ich will nicht wieder was Falsches sagen, aber dieses eine Tor, was Seroberto 2, ist ja auch unfassbar abwertend, dass man ihn Seroberto 2 nennt. Damals für Schalke geschossen, war schon mega.
Der wusste eine Minute nicht, dass Spiel, er nach Schalke bam. Geht, ne? Der wusste nicht, dass er nach Schalke geht. Der ist am Flughafen ausgestiegen und hat dann dachte, der wird ganz woanders hinwechseln. Überragend. Das ist so eine richtige Schalke-Geschichte. Schalke was?
Großartig. Ja. Aber Ljubicic 1 ja. Und in Zukunft nur noch Dejan Ljubicic, kennt man ja auch aus Kölner Zeiten. Der kommt, war gestern schon im Stadion. Passt eigentlich perfekt zum Muslic-System, oder?
Also ich habe nur Gutes von ihm gehört. also auch also alle Leute, die ihn in Köln gesehen haben, haben gesagt, das ist ein Kilometerfresser. Unsere Informationen sind, dass das Telefonat mit Miron Muslic ausschlaggebend war, dass er gesagt hat, das haben wir jetzt schon häufiger gehört, ne, aber dass er davon unheimlich begeistert war und total angefixt und angefeuert von Schalke 04. Ging dann ja relativ fix jetzt auch, ist am Samstagabend gelandet, da haben wir ihn ja noch abgeholt am Flughafen, gestern auf der Tribüne gesessen, wird Medizincheck, müsste jetzt gleich auch irgendwann durch sein, dann wird er unterschreiben. Ich glaube, die meisten denken, dass Dejan Ljubicic nur auf der 6 spielen kann. Das stimmt aber nicht. Da hat er sich eigentlich schon in den letzten Jahren ein bisschen weiter nach vorne entwickelt. Kann 8 spielen, hat, glaube ich, hast du gesagt, in Zagreb sogar die 10 gespielt. Ich gehe davon aus, dass Dejan Ljubicic eingeplant ist, um neben Kenan Karaman die Funktion hinter Edin Dzeko einzunehmen. Und der ist voll im Saft, der ist fit, der kennt Deutschland in- und auswendig, ist natürlich durch seine Wurzeln auch ja sehr nah bei Muslic, Katic und Co. und wird daher, glaube ich, kaum bis keine Eingewöhnungszeit brauchen. Und deswegen wird er gegen Bochum direkt in der Startformation stehen. Da gehe ich mal ganz schwer von aus.
Ja, gehe ich auch von aus. Also du hast es auch schon gesagt, er ist ja Österreicher mit bosnischen Wurzeln, also genau wie der Coach selbst. Ich habe jetzt bei anderen Medien gelesen, ohne hier jemanden zu nahe zu treten, dass er seinen Stammplatz in Zagreb verloren hat. Das ist an sich nicht richtig. Er hat zwar in der Liga mal zweimal hintereinander auf der Bank gesessen, aber zwischen den Spielen waren immer Europa-League-Spiele und da hat er gespielt und hat auch jetzt letzte Woche noch in der Europa-League in der Startelf gestanden. Also in der Europa-League, glaube ich, alle Spiele von Beginn an, insgesamt, wie du sagst, komplett im Saft. Ganz wichtiger Spieler, hat ja auch der Trainer, der das ja von Zagreb, der das ja vorab schon geleakt hat, hat ja auch gemeint, der ist ein sehr wichtiger Spieler. Und in Köln habe ich eben auch, der wird Schalke Tiefgang geben, der wird Schalke einen Kilometer, es ist so ein kleiner zweiter LVC vielleicht so ein bisschen, kann man sagen, ein bisschen offensiver noch. Absolute auch Geschwindigkeit geben. Also in Köln, glaube ich, habe ich mal gelesen, dass der mal in der Bundesliga mit über 35 km/h geblitzt wurde. Also nicht im Auto, sondern er selbst. Also ich glaube, das ist ziemlich genau das, was Schalke auch braucht. Und da wären wir jetzt nochmal bei Younes. Also das Upgrade von Younes auf Ljubicic, gar nicht mal von den Qualitäten als Fußballer, sondern für dieses System. Ich glaube, das wird man relativ schnell sehen. Und wenn dann Dzeko noch dazu kommt, also diese offensive Dreierreihe mit Dzeko, Ljubicic und Karaman, das gibt schon richtig was her. Und wenn du dahinter noch einen Gomis hast, den du von der Bank bringen kannst, einen Younes, den du von der Bank bringen kannst, völlig anderes Profil. Und auch ganz ehrlich, einen Tchibara, der mir in den zwei Minuten, die er gestern gespielt hat, richtig gut gefallen hat. Klar, 2 Minuten sind 2 Minuten, aber trotzdem, der kommt ja auch immer, kriegt mehr Saft. Ich glaube, dann ist diese Offensive auch in der Quantität, wie gesagt, wir drücken mal die Daumen, dass sich keine verletzen, schon eine richtig qualitativ hochwertige Formation. Würdest du das?
Also man sieht jetzt, Schalke geht auf Aufstieg. Schalke geht auf Aufstieg, auch wenn man es auf dem Platz noch nicht sieht. Aber wenn die Mannschaft von Verletzungen verschont bleibt, dann musst du mit dieser Mannschaft aufsteigen. Dann hast du Loris Karius im Tor. Du hast eine richtig gute Dreierkette hinten mit Ayhan, Katic und auch Kurucay. Wenn Vitali Becker wieder fit wird, hast du auf der linken Seite einen richtig guten, jungen Spieler. Ich glaube, dass Timo Becker noch ein bisschen braucht auf rechts. Aber dann mit Ljubicic, dem Neuzugang, vorne drin. Der ist in meinen Augen viel zu gut für die zweite Liga. Und Edin Dzeko ganz vorne drin, hast du einfach eine Qualität, die in der Form in der zweiten Liga ja wahrscheinlich keine andere Mannschaft hat. Also wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, dann ist das eine Bombentransferphase im Winter von Schalke und eine mit einem ganz klaren Statement und mit einem ganz klaren Ausrufezeichen. Wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde, dass Schalke auf Tabellenplatz 1 ist und wir wollen hoch. Und die Art und Weise, wie diese Transfers zustande gekommen sind und dass da ja auch alles bei ist. Kevin Müller, einer hinter Karius, der aber nochmal Qualität und Druck auch für den richtig starken Torwart gibt. Dann Edin Dzeko, der eine Hype-Bombe ausgelöst hat, auch rund um den Verein, aber der auch Qualität in die Mannschaft und auch auf den Platz bringt. Und Ljubicic, der Tempo, eigentlich auch zu gut für die zweite Liga, der Tempo mit reinbringt, Erfahrung und alles andere, das ist für mich ein ganz klares Zeichen. Schalke will aufsteigen und es muss eine Menge passieren, zwar spielerisch noch, aber es muss schon eine Menge passieren auch, dass sie nicht aufsteigen mit diesem Kader. Dann wäre es schon fast eine große Niederlage, wenn du da nicht hochgehst.
Ja, also ich finde es aber auch richtig. Also wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht. Du weißt nicht, wer von oben runterkommt. Ja. Du weißt nicht, welche Spieler musst du vielleicht verkaufen. Macht Dzeko noch mal weiter. Also du hast jetzt die Chance, als Schalke 04 aufzusteigen. Und dann ist das auch deine Pflicht. Also ich habe auch immer gedacht, als das Wintertransferfenster losging, hieß es mal sehen, und da habe ich auch gedacht, ey, das ist die letzte Chance, nochmal richtig nachzurüsten. Klar weiß ich nicht, wie viel man im Wintertransferfenster bekommt. Sollte Ljubicic kommen, und danach sieht's ja aus, mit Dzeko, Ljubicic und Müller, finde ich auch, das ist ein Transferfenster, eins mit Sternchen. Da, das muss jetzt nicht funktionieren, aber auf dem Papier ist das ein richtig geiles Transferfenster. Plus, es kommen ja noch, laut deinen Infos, noch zwei Spieler oder noch ein Spieler zusätzlich zu Ljubicic?
Ja, da muss ich ein bisschen gucken nochmal genau, wie die Info, die ich bekommen habe, zu werten ist, ob Dejan Ljubicic schon der eine ist, den sie dazu holen. Also sie holen, mir wurde gesagt, durch Silla haben wir zwei Möglichkeiten, einen Ersatz und einen weiteren. Ich hatte das so ein bisschen vielleicht überinterpretiert, dass ich Ljubicic schon als fix angesehen habe, weil das wusste ja jeder, dass der kommt, ne? Und da ich ihn auch schon abgefilmt habe, bitte ich noch ein bisschen um Verständnis, ob das es eventuell auch sein kann, dass Ljubicic nur der eine ist. Aber also es wird noch ein bisschen was passieren. Also ich gehe auch davon aus, dass sie noch ein, zwei verleihen werden, weil Mauro Salazar oder so, der arme Junge, ne? Also aber der hat wenigstens den Platz direkt neben Dzeko in der Kabine gehabt. Also von daher hat er zumindest noch mal ein bisschen was mitgenommen. Auch bei Anton Donkor, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schalke bleibt. Da muss noch mal ein bisschen was verleihen. Aber trotzdem ist das eine gute Transferperiode. Und da muss man auch sagen, diese Transfers wären nicht möglich gewesen, wenn du Silla nicht abgegeben hättest. Ne? Interesse an Silla und ihr Austausch mit den Vereinen ist so ungefähr seit 10-12 Tagen drinne. Dzeko ja ungefähr seit auch so 2-3 Wochen. Also das überschneidet sich schon und du hast dann halt finanzielle Möglichkeiten und das nutzen sie jetzt gerade perfekt aus.
Ja, noch kurz zu Ljubicic, wer es nicht mitgekriegt hat. Basisablöse 750.000 plus 250.000 Boni. Da gibt's ja auch Leute, die der hat ja 3 Millionen Marktwert. Nee, der hat nicht 3 Millionen Marktwert. Der hat genau den Marktwert, den Schalke bezahlt hat. Das war ein Verein bereit zu zahlen, der andere Verein hat angenommen. Das ist aber der Marktwert.
Ja, aber es ist auch immer so, also die Zahlen, die wir kriegen, das sind auch immer Zahlen von einer Seite. Die andere Seite sagt dann immer, ach, das stimmt alles nicht und so. Von daher, deswegen sage ich immer rund, knapp, etwa, circa, ob es dann wirklich 750 sind oder ein bisschen mehr und ob die Ablöse oder der Boni dann wirklich 250 sind oder mehr. Ich würde mal immer sagen, es sind Zahlen, an denen man sich orientieren kann.
Aber das ist ja mein Punkt, ob es jetzt 1 Million oder 1,2 Millionen oder was auch immer es ist. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht 3 Millionen. Also auf jeden Fall, jetzt schauen wir mal, wer noch für Silla kommt. Wir schauen dann natürlich auch, wir werden auch das begleiten auf skysport.de, auf Sky Sport News, ob auch noch ein weiterer Spieler kommt, möglicherweise vielleicht noch ein Backup für Vitali Becker.
Ja, den brauchst du eigentlich, ne? Du brauchst einen Schienenspieler links. Aber auch da, das muss halt einer sein, der sich mit der Situation anfreundet. Ne? Also Vitali Becker, der hat einen Bluterguss im Knie. Das sah ja wirklich monströs scheiße aus in Hertha. Da habe ich gedacht, alles klar, das Knie ist durch. Alle Bänder sind gerissen, der spielt nie wieder. Da ist ein Bluterguss drin und jeder, der schon mal im Knie oder so irgendwie was hatte, auch in einem Schleimbeutel oder irgendwie sowas, das ist halt einfach schmerzhaft und langwierig. Der hat die ganze Woche auf dem Platz gestanden und hat halt leichte Ballübungen gemacht. Ob das fürs Revierderby schon reicht, Straßenbahnderby, Entschuldigung, weiß ich nicht, aber du brauchst ja schon einen, der sich auch im Klaren darüber ist, ich bin erstmal nur zweite Geige. Also brauchst du eigentlich wieder so einen Spieler, der so ein bisschen so wie der Poli Porat ist, nur in gut, der mehrere Positionen spielen kann, dass du ihm auch eine Perspektive lieferst. Ne? Also jetzt merkst du ja auch langsam, kommen die Sperren rein, ne? Kurucay, 5. Gelbe, Elfhausi hat auch 4, glaube ich. Du brauchst halt einen, den du auch mal irgendwo einsetzen kannst, dem du auch eine Perspektive lieferst. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, jetzt holen wir linken Schienenspieler. Die sagen auch, Jungs, ich komme nur zu euch, wenn ich weiß, dass ich zocke. Das ist halt schwierig, weil du musst sie erstmal hinter Vitali einreihen.
Ja, wird man sehen, aber man hat natürlich auch gesehen, ein User hat geschrieben, dass Philipp Max Vertrag aufgelöst wurde. Das würdest du aber eher ausschließen, Weil du kannst dir nicht vorstellen, dass nochmal so ein älterer Spieler kommt. Aber der würde sich vielleicht mit der Backup-Rolle zufrieden geben.
Gut.
Wer weiß.
Also. Das kann natürlich sein, aber also, weiß ich nicht. Also dann machst du es natürlich schon so, da musst du ganz klar definieren und sagen, du bist unser Backup und im Sommer schauen wir mal, dass wir auf der Position was anderes, was Jüngeres einbauen. Dann kann man das, so kann man das machen, ja.
Ja, also ist, also, wie gesagt, völlig ohne Infos, ja. Hat nur einer bei Twitter mal geschrieben. Ich habe halt gedacht, ja, ist interessant, Schalke Vergangenheit. Ja, ja, natürlich.
Naja.
Gut, also wir haben dann die Transferphase Schalker, der Schalker jetzt mal rekapituliert. Dann, wir sind schon ziemlich weit.
Ja, aber wir wollen also ganz kurz noch zu Namen. Weißt du, das ist auch immer ganz interessant. Wir schreiben ja ganz viele, das finde ich auch immer total nett. Einer hat mir geschrieben, Joel Grodowski kommt aus Bielefeld. Dann hat mir einer geschrieben, El Fauzi ist übrigens schon mit Freiburg klar. Dann hat mir jemand geschrieben, Florian Kainz war im Stadion. Dann hat mir jemand geschrieben, aus Gladbach ein Spieler, wer war das? Habe ich schon gelöscht, glaube ich. Ist ein Spieler, irgendein Jugendspieler, im Stadion. Also es sind schon sehr viele Spieler gerade unterwegs. Sie kommen alle wahrscheinlich. Also soll jetzt nicht lächerlich klingen, aber also jetzt ganz so einfach ist es dann doch nicht. Meistens.
Ja, genau. Damit sind wir durch mit den Transfers. Wir sind auch schon sehr weit, aber trotzdem noch ein Punkt.
Nils, kannst du
das
noch?
Das neue Trikot. Wir sind schon im Homestretch, sage ich mal.
Ja.
Das neue Trikot, das neue Auswärtstrikot wurde geleakt von Foodie Headlines. Und das fandst du richtig geil, gell?
Ja, ich stehe auf Retro. Also Retro finde ich überragend. Müssen wir Retro übersetzen?
Nein, das glaube ich nicht.
Es ist, das wurde ja schon mehrfach angedeutet, dass die Trikots im Sommer echt nochmal was fürs Auge sind. Das würde auch dafür sprechen, also Schalke hatte ja schon eine Retro-Kollektion in diesem Jahr, also im letzten Jahr aufgesetzt, die ja auch echt super gelaufen ist, was ganz normalen Merch angeht, also T-Shirts, Jacken und so in so Ballonseide, so wie früher und alles mit diesem alten Schalke-Logo drauf. Und ich glaube, Adidas zieht da mit, wenn man Foodie Glauben schenken darf und die sind ja, glaube ich, immer sehr gut unterwegs. Ne? Ist das, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Heißt das Triflori oder so? Nee, wie heißt das, wenn das alte Adidas-Zeichen? Ich meine, das heißt
Ich weiß es nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Es heißt wahrscheinlich anders, aber also ich sag jetzt, ich nenne es jetzt Triflori. Und vielleicht ist es richtig. Auf jeden Fall, also das alte Adidas-Zeichen auf der einen Seite und das alte Schalke-Logo auf der anderen Seite, das sieht überragend aus. Ganz schlicht. Ne, da stehst du ja auch drauf, weiß mit einem blauen Kragen. Das geht also ganz stark in die Richtung Fan-Wünsche, Fan-Begehren, Bedienen. Also ich glaube, wenn das Heimtrikot dann ähnlich auch wird, das wird dann ein richtiger Burner. Also echt, also auch da kritisiere ich ja ganz häufig, muss man natürlich mal abwarten, was für ein Hauptsponsor draufkommt. Das ist ja auch immer ein ausschlaggebender Grund, sich ein Trikot zu holen oder nicht zu holen, weil der Schriftzug das dann ein bisschen verschandelt. Also ich habe mir von meinauto.de hätte ich mir niemals ein Trikot geholt, aber da können wir jetzt auch noch nichts Neues, aber glaube ich auch eine Frage, da gibt es keinen neuen Stand. Also es wird ein anderer Sponsor werden, weil die Option nicht gezogen wurde von San Minimil. Da können die auch gar nicht bezahlen, wenn sie hochgehen. Ne? Also das ist ein kleines Unternehmen, gar nicht böse gemeint. Das war eine sehr gute Partnerschaft. Und jetzt muss man einfach mal gucken. Schalke hatte, glaube ich, ausreichend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ich erwarte da jetzt auch einen ordentlichen Sponsor. Und dann hoffen wir einfach mal, dass der gut auf das Trikot passt.
Ja. Ihr merkt, wir werden nicht gesponsert von meinauto.de. Also das Trikot übrigens, also wer sich fragt, welches Logo da drauf kommt, das ist tatsächlich das Logo von 1929 bis 1945. Also richtig oldschool. Nee, ich rede jetzt vom Schalke-Logo. Ich rede jetzt nicht von dem Adidas-Logo.
Ja, jetzt
ich rede jetzt tatsächlich von dem Schalke-Logo. Ja, auf jeden Fall, wir sind gespannt, ob es so kommt. Wäre natürlich ein richtig, ich bin auch ein absoluter Retro-Fan. Wir sind gespannt. Es ist bislang nur das
Trefoil heißt das. Scheiße, war ich aber
was hast
knapp
du gesagt? Trefoil.
Ich habe gesagt Trefoil. Das heißt Trefoil. Ja. Auf Deutsch Dreiblatt. Ja. Aber Trefoil, ich dachte drei Blumen. Trefoil.
Gut, dann kommen wir, bevor wir zu den Fragen kommen, machen wir noch ganz schnell, was macht eigentlich? Da gab es auch viele Wünsche. Wir haben uns jetzt mal entschieden für Marcelo Bordon. Der Herr ist nämlich vor kurzem 50 geworden Und also erstmal kurz zu Bordon. Hat von 2004 bis 2010 für Schalke gespielt, hat davor beim VfB Stuttgart gespielt und beim FC Sao Paulo. Also hat insgesamt nur 3 Vereine gehabt, plus nach Schalke hat er noch 1 Jahr in Katar gespielt und dann seine Karriere 2011 beendet. Also war ein sehr, sehr treuer Spieler, hat für Schalke, ich kann es jetzt mal kurz ablesen, weil das weiß ich natürlich nicht auswendig, insgesamt 231 Pflichtspiele gemacht, dabei 18 Tore, 9 Vorlagen, 39 gelbe Karten, einmal gelb-rot, kein glatter Platzverweis. Zum Vergleich, in Stuttgart hat er 5 gelbe, rote Karten und 1 Platzverweis und in Sao Paulo einmal gelb-rot und 4 Platzverweise. Also bei uns auf Schalke war er schon sehr, sehr diszipliniert. Absolute Kante natürlich damals dieses Innenverteidiger-Duo, wer es erlebt hat. Bordon Krstajic, das hat natürlich seinesgleichen damals gesucht. Und hatte dann ein Länderspiel für Brasilien. Da sagt er aber selber, dass das wohl eher aus Kalkül war, dass er nicht für Deutschland auflaufen kann. 2011 hat er dann noch ein Abschiedsspiel bekommen auf Schalke und wurde in die Erdkabine aufgenommen. Ja, und was hat er seitdem gemacht? 2015/16 war er für 3 Monate Trainer in Brasilien. Vom 16.12.2015 bis 24.03.2016 bei Rio Branco. Aber da hat er laut eigener Aussage, hat er dann relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts für ihn ist, weil der ganze brasilianische Fußball zu undiszipliniert ist und hat dann das relativ schnell eingesehen und er bezeichnet sie, er sagt ja heute noch, dass er eher Deutscher ist als Brasilianer. Und was kann man jetzt über ihn sagen? Also er wurde, wie gesagt, am 7. Januar 50. Er ist wieder in Brasilien und er hat ein Fitnessstudio und Sportstätten, die Leute mieten können, um Fußball, Volleyball und Footvolley zu spielen. Footvolley, ich nehme an, das ist eine Mischung aus Volleyball und Fußball. Ich weiß es nämlich nicht, tatsächlich nicht. Er hat auch Immobilien bisschen Ding und er engagiert sich sehr für gemeinnützige Zwecke und vor allem dort um Straßenkinder. Hat zum Beispiel ein Projekt für die schulische Ausbildung von 2200 Straßenkinder etwa 300 Kilometer von Sao Paulo entfernt und unterstützt es eben sehr, sehr stark. Er tut sich außerdem auch noch, hat andere soziale Projekte und er setzt sich auch noch ein für fairen Kaffeehandel. Das ist auch noch ein Ding. Und was kann man zu Marcelo Bordon sonst noch sagen? Er hat 2 Söhne. Der eine ist 19 und spielt in der U20 bei Lazio. Ist, was könnte er anders sein? Innenverteidiger. Mit Gardemass. Genau. Und der andere ist 20, Felipe, also der ganz junge Sohn heißt Ricardo Bordon und der ältere Sohn ist 20, der heißt Felipe Bordon. Der spielt aktuell, ist ausgeliehen von Lazio an in die Serie B zum FC Südtirol, kommt aber da jetzt auch nicht so wirklich oft zum Zug, ist auch Innenverteidiger, auch mit Gardemass. Also das zum Thema Marcelo Bordon. Er hat gesagt von sich selbst, er hat vor kurzem Interview mit dem Kicker gegeben, dass er halt natürlich viel Zeit auch in Rom verbringt mit seinen Söhnen und ansonsten in Brasilien ist. Also dem geht's gut. Das war ja ein sehr gläubiger Mensch, damals auch auf Schalke.
So hat er immer Interviews gegeben. Da hast du immer gedacht, okay, was macht er da? Verflucht er dich? Oder musst du kontrollieren und dann musst du da. Der war immer unter der Woche immer verletzt. Also wenn du Bilder von Marcelo Bordon holen wolltest, unter der Woche war der nie beim Training. Der war immer verletzt, Tag vorm Training, vorm Spiel war der wieder fit. Und der ist immer gehumpelt, also hast immer den Eindruck, alle Gliedmaßen waren schwerst angefallen von irgendwas. Und er ist immer, aber der hat ja ein Stellungsspiel gehabt, ne? Meine Güte, nee. Soweit ich weiß, ist ein Teil seines Gehalts, ich glaube, es waren 10% oder so, ist immer durchweg an eine kirchliche Organisation gegangen. Und da gab es wohl auch ein bisschen Stress in der Kabine, weil er da wohl versucht hat, den einen oder anderen zu bekehren oder den Teufel auszutreiben, wer weiß es. Ich glaube, Frank Rost fand das nicht so geil. Also mit Frank Rost hat er sich angelegt aufgrund seiner gläubigen Nummer. Der wäre, glaube ich, auch gerne noch auf Schalke geblieben. Felix Magath hat das Ganze dann irgendwann mal beendet. Das fand er nicht so geil. Und dann zu seinem Abschiedsspiel ist er, meine ich, mit einer Harley in die Arena reingefahren. Aber also super Typ. Also Stellungsspiel, wie gesagt, überragend. Ne? Da siehst du einfach auch, dass du nicht viel rennen musst, wenn du weißt, wie das Spiel funktioniert. Der hat ja alles Seiten rausgemacht. Und wie gesagt, in den Interviews waren immer so, musst du kontrollieren. Ja. Marcelo Bordon. Überragender ja. Typ. Der Name hätte auch, also der darf auch auf jedem Trikot stehen, tatsächlich.
Tatsächlich, also richtig, richtig guter Typ. Und ja, leider schon etwas raus. Und das liest sich übrigens dann auf der Kreis, wie du sagst.
Ja, das war immer das erste Geräusch war immer.
Aber wie gesagt, das liest sich der Kreis. Du hast es gerade angesprochen, Felix Magath hat ihn aus der Bundesliga praktisch weggeschickt. Und wen hat Felix Magath in die Bundesliga geholt? Edin Dzeko. Nein, da wären wir wieder bei unserem neuen Stürmerstar. Jo, damit sind wir, wir sind schon sehr weit. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu den Fragen, Nils. Wir sind im ganz Endspurt. Erste Frage von, um Gottes Willen, die Notorious Debo. Edibo. Keine Ahnung. Ja. Auf
Triflori.
Ja, hat gefragt, also falls ich es falsch ausgesprochen habe, sorry. Perspektive von Lennart und wer ersetzt Kurucay? Dirk.
Boah, der arme Dylan Lennart. Ich hatte das gesehen, das ist passiert an dem Tag, wo Dzeko vorgestellt wurde. Deswegen haben wir es da weggelassen. Also das war bei der letzten Übung und zwar bei der taktischen Übung und ohne große Einwirkung. Also ich prognostiziere, dass der diese Saison keine Rolle mehr spielt, sondern das Saison aus. Ohne es zu wissen, aber ist ja abends noch operiert worden. Die Schalke halt ein bisschen hinterm Berg, ob nur alle wirklich Sprunggelenk, ob da was gebrochen ist oder so. Ich gehe mal davon aus, dass es eine sehr schwere Verletzung ist. Total bitter, weil ich glaube, der Junge auch einfach unglaublich viel Potenzial hat und der hätte auch gegen jetzt gestern wäre er eingewechselt worden. Das war ein ganz klarer Plan. Deswegen hat er bei dieser letzten Übung, das war die taktische Übung, da hat er auch einen großen Anteil schon gehabt. Also das tut richtig weh, vor allem der Junge, echt so jung. Dann aus so einer Verletzung wieder zurückzukommen, das wird, glaube ich, echt nochmal eine Nummer. Bleibt für die Reha übrigens in Deutschland. Ist ja eigentlich Australier, durfte ja schon mal ein bisschen eher wegfliegen, aber der macht die Reha hier. Und Kurucay, fünfte Gelbe, ja, Felipe Sanchez wird sich da hinstellen. Ich glaube nicht. Theoretisch könnte auch Eihahn da spielen, hat er in der Vorbereitung ja gemacht und Becker wieder in die Dreierkette. Ich glaube, eigentlich musst du es jetzt lassen. Du musst Timo Becker auch rechts ein bisschen Zeit geben, dass er sich da wieder reinfindet. Ich glaube immer noch, auch wenn das kein geiles Spiel war von ihm, dass der da besser aufgehoben ist und da musst du Felipe Sanchez hinten links reinmachen. Der wird dann gegen Miyoshi und Co. spielen. Das wird nicht einfach gegen Bochum. Ich glaube, wie gesagt, Elfmeter-Gefahr ist da. Aber du musst dann halt auch Sanchez diese Möglichkeit geben, sich da zu beweisen. Dafür hast du ihn behalten.
Ja, würde ich genauso sehen. Ich habe viele gesehen, die gesagt haben, ja, dann kommt Becker wieder in die Innenverteidigung. Aber wer spielt dann rechts auf der Schiene? Und dann Timo Becker immer hin und her zu schieben, ist auch eben.
Und Eihahn hat es verdient, drin zu bleiben. Ja, genau.
Ja, definitiv. Ja. Ja. Dann zweite Frage von Kevin Aydin 27. Ja, ein bisschen einfacher. cool. Ja, aber Aydin, aber nicht wie unser Ex-Spieler Aydin, sondern E-I-D-Y-N. Also,
ach so, na klar.
Kevin Aydin 27. Kolasinac kommt sicher laut Dzeko. Eure Einschätzung.
Also Seo ist sehr, sehr vereinsnah. Ob der jetzt sein, also das wäre dann auch wieder so eine Nummer, ne? Also das ist natürlich sehr romantisch und das werden sich viele Fans fragen, sagen, super geil. Ich fand in dem Jahr, als er zurückgekommen ist, das war natürlich auch eine andere Situation, hat er jetzt nicht total überzeugt auf links und du hast doch da eigentlich mit Vitali Becker einen, also ich meine, du müsstest ja einen Jungen rausnehmen oder du sagst, Seo, du kommst, sitzt aber erstmal nur auf der Bank und hilfst aus und ich weiß nicht, ob er das machen würde. Also ich weiß, grundsätzlich würde er gerne zurück nach Deutschland, war auch damals der Ansatz, familiäre Gründe auch und so, in Düsseldorf seine Hut. Von daher ist das durchaus denkbar, dass er schon in festen Tüchern ist und dass da Schalke so plant, das kann ich zurzeit so nicht bestätigen.
Ja, ihr Vertrag läuft aus, aber ja, mit Vitali ist es tatsächlich, also willst du dem dann Sead Kolasinac für die Nase setzen?
Nein.
Schwierig, ja. Wer dann auch übrigens, das hatten wir heute auch nicht, das werden wir dann nächste Woche besprechen, sollte dann nochmal ein Bosnier kommen, muss man natürlich auch mal aufpassen hier, auch wegen der Grüppchenbildung und so weiter. aber das besprechen wir dann nächste Woche, wenn dann auch Ljubicic offiziell ist und so weiter.
Vielleicht können wir da jetzt einen Aufruf machen. Da können wir einen Aufruf. Was denkt ihr? Also ich weiß, ne, wir sind alle im Dzeko-Hype und Muslic-Hype und keine Ahnung was, aber was meint ihr? Was ist eure Meinung? Muss man auch ein bisschen darauf achten, dass sich da nicht eine Gruppe bildet, auch dass man da eine Strömung entwickelt? Ne? Das geht ja ganz schnell, dass dann Spieler sagen, der Trainer nimmt nur seine Jungs da und die sind Brates, sind alle zusammen. Was ist eure Meinung? Muss Schalke da ein bisschen aufpassen? Ja oder nein?
Ja, sehr gerne. Also ich habe auch schon, ein Kumpel von mir hat mir auch dann direkt geschrieben, Balkan 04. Aber ja, wird man sehen, aber gerne. Interessieren uns eure Meinung natürlich. So, letzte Frage und dann ist Nils auch so, ja, wir sind schon so blöd drüber. von Plasab Nil, ist der Rasen in der Arena so schlecht, wie er aussieht? Wenn ja, will Miron keine neuen?
Also A, kostet das Geld. Und B, es ist Winter, es wächst halt kein Rasen und der Rasen sieht tatsächlich in ganz vielen Stadien so aus. Ne? Also es ist kein Hybridrasen, soweit ich weiß, den hat man im Parkstadion verlegt. Vielleicht wäre es mal eine Idee, einen Hybridrasen in die Arena zu packen. Also ich hoffe jetzt kein Quatsch, aber ich meine, es liegt kein Hybridrasen in der Arena. Man hat zwar diese Beleuchtungsanlage draußen stehen, aber die kann natürlich auch nur bedingt bei den Temperaturen gerade was machen. Und der Rasen ist in Ordnung. Es ist jetzt kein Superrasen. Das wird erst im Frühling wieder möglich sein. Und einen Rasen zu tauschen mal eben, das kostet halt im sechsstelligen Bereich. Ne? Und das mal eben zu machen, das ist halt alles eine Kostenfrage. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall noch so weit in Ordnung, dass man da sehr gut spielen kann. Da gibt's andere Rasen in vielen anderen Stadien, die auch alle das Problem haben. Du kannst halt nicht immer den Rasen wechseln. Dafür hast du für mehrere 100.000 draußen diese Beleuchtungsanlage stehen, die zumindest versucht, das zu retten. Deswegen erstrahlt die Arena ja mal in Rot, Lila. Das sind ja die einzelnen Farbstufen, die da auf den Rasen gegeben werden.
Ja, ich denke, das ist Antwort genug. Ja, dann noch kurz in eigener Sache. Es gibt immer wieder Fragen, ja, wann seid ihr Wodcast? Ja, ich bin heute tatsächlich offiziell den ersten Tag nach der OP wieder zurück, konnte mich jetzt auch tatsächlich 2 Wochen nicht um solche Sachen kümmern, werde jetzt aber versuchen, mal diese Woche da mal mich schlau zu machen, was man da alles machen muss, um es umzustellen. Es ist nicht so ganz so einfach, man braucht doch ein neues Intro und so weiter und so weiter, das muss ja alles dann auch als Video sein, also das ist jetzt nicht
wir
einfach so,
nicht
ja,
dann stellt das um. Sein.
Ja, genau, wir müssen uns anziehen, das ist auch nochmal was. Aber ja, ich verspreche, wir werden es versuchen. Ob es jetzt nächste Woche schon klappt, weiß ich nicht. Die Hoffnung ist, dass es nächste Woche klappt. Wenn nicht, dann halt vielleicht übernächste Woche. Und aber wie gesagt, wir werden es versuchen. Ich bin jetzt wieder ganz normal im Einsatz und werde da mal schauen. Genau, das kurz zu uns. Ansonsten, wie immer, der Aufruf neben der Brate-Frage gerne Feedback, Kritik, war es zu lang, war es zu kurz, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Wir versuchen alles zu lesen und umzusetzen. Dirk, wir hatten noch einen Punkt, den ich jetzt vergessen hatte. Du wolltest noch was klarstellen, was wir letzte Woche beantwortet hatten zu Henning Matriciani und der Bezahlung durch die Krankenkasse.
Genau, also nur einmal ganz kurz, weil ich da vielleicht nicht ganz so alles korrekt gesagt habe. Erstmal vielen Dank auch an denjenigen, der das verbessert hat. Und zwar ist es so, dass nach 6 Wochen halt die BG übernimmt die Gehälter, also bei verletzten Spielern. Allerdings ist das gedeckelt. Die übernehmen 60%, aber maximal 8.000 Euro. Das heißt, die meisten Spieler haben eine zusätzliche Versicherung, eine Tagesgeldversicherung, so heißt die, glaube ich. Die ist aber sehr teuer, aber wird den meisten Profis geraten, diese trotzdem abzuschließen. Also wer das nicht gemacht hat, bekommt maximal 8.000 Euro. Und das ist, wenn man weiß, was die Spieler sonst so im Monat verdienen, relativ gering. So, das wollte ich auf jeden Fall noch hin. Und wir haben noch einen Hinweis. Die nächsten beiden Folgen sind ein bisschen super special, because from America. Ja, ich habe die große Ehre, auch in diesem Jahr den Super Bowl zu begleiten und fliege am Samstagmorgen los. Das heißt, das Straßenbahnduell zwischen Schalke und Bochum hoffe ich irgendwie über den Wolken verfolgen zu können. Wie auch immer das geht. Ich werde die Lufthansa nochmal anrufen, dass die mir da eine Leitung reinlegen. Und wir werden die nächsten beiden Folgen aus San Francisco machen. Ich hoffe, das funktioniert.
Naja, ich bin nach wie vor in München. Dirk ist in San Francisco.
Ja.
Gut, ich habe es vielleicht auch nicht verdient. Meine Raiders waren ja dieses Jahr so weit weg vom Super Bowl wie
Wie meine Dallas Cowboys.
Aber immerhin, falls die Patriots gewinnen sollten, die Raiders haben am ersten Spieltag die Patriots geschlagen.
Yay!
In Foxborough sogar. Also damit, ja. Gut, das war's von uns. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören, fürs Einschalten und gebe dann das letzte Wort an Dirk.
Stunde 30, Nils, du tust mir leid. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben, und danke für die vielen, vielen Nachrichten die letzten Tage. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke und bis dann.
Bis dann, ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.